willkommen beim Podcast von www.baso.info.
Schön, dass Sie und ihr alle gekommen seid zu diesem Vortragsabend mit Musik. Wir hatten ja ursprünglich Christoph Palme zu einem Fachvortrag eingeladen, aber vom Freitag vergangener Woche hat mich nun die Nachricht erreicht, dass er aufgrund der Folgen eines schweren Fahrradunfalls nicht zu uns kommen kann. Und unser herzlicherer Dank an Jörg Bergstedt, der sich spontan bereit erklärt hat, seinen Vortrag hier zu halten. Es ist ein Vortrag, der bereits vor Gericht gehalten wurde und ich freue mich schon sehr darauf.
Hallo, ich bin Jörg. Und das Thema des Abends ist das, dass ich die Frage stellen möchte, wie es eigentlich kommt, dass 80% in diesem Land gegen die Agrobiotechnik sind und trotzdem das nicht reicht. Überall breitet sie sich aus, überall werden neue Felder angelegt. Zwar wird mal eine Pflanze verboten, aber in derselben Zeit werden mehrere weitere vorbereitet. Wie kommt so etwas, dass in einem Land, wo das eigentlich kaum jemand haben will, es trotzdem überall durchgesetzt wird? Natürlich hat das, wie vieles, eine Vielzahl von Gründen. Da ist einerseits das, dass wir uns schon ein bisschen dran gewöhnt haben, dass ganz vieles nur der Profit und der Macht dient. Die Industrialisierung der Landwirtschaft ist nicht durch die Gentechnik erfunden worden. Und vieles, was dort läuft, worüber Landwirtinnen und Landwirte schon seit langem schimpfen, ist zum Alltag geworden. Es gibt kaum noch eine Form von Protestkultur gegen so etwas. Gentechnik ist natürlich nur eine Form dieser Zunahme von Industrialisierung. Dann schmeißt sich ein starker Staat in die Bresche für die grüne Gentechnik mit sehr, sehr viel Geld. Es gibt in der gesamten Landwirtschaft fast überhaupt gar keine anderen Forschungsgelder mehr als für die grüne Gentechnik. Wohlgemerkt, ein Staat, der behauptet, dass er für diese 80%, ja unter anderem auch da ist, gibt fast ausschließlich noch Geld aus für die grüne Gentechnik. Alle Felder, alle deutschen Gentechnikfelder werden mit sofortiger Vollziehung durchgesetzt. Das heißt, es kommt immer einen behördlichen Schub noch und dann sind alle Klagen von Landwirtinnen, von Anwohnern oder so etwas gegenstandslos. Das heißt, man kann zwar dagegen noch klagen, aber wenn dann 10-5 Jahre später das Gerichtsverfahren kommt, dann ist das Feld schon längst durch und das interessiert überhaupt niemanden mehr. Und dann stellen Sie, das mögen manche auch schon erlebt haben, Massen an Polizei an die Felder, um sie vor der Bevölkerung zu schützen. Also der Aufwand, der gemacht wird, um die Felder vor den Menschen zu sichern, ist ungleich viel höher als der, um die Menschen vor den Feldern zu sichern. Die Justiz, es laufen immer mehr Verfahren gegen Leute an, die gegen Gentechnikfelder aktiv geworden sind. Dann gelingt es, das muss man ja mal anerkennen, der Seite, die dafür Gentechnik schreitet, durchaus sehr geschickt, als Minorität ihre Debatten so zu führen, dass man kaum hinterherkommt. Also wer schon mal in so einer Veranstaltung drin war mit Gentechnik-Befürworterinnen und Befürwortern, die schaffen es immer wieder, uns auf irgendwelche chemischen Gleichungen oder sonstiges zu führen, an deren Ende man dann so dasteht und sagt, man hätte das gar nicht richtig verstanden, sei das nicht total riskant. Und dann kommen plötzlich diejenigen, die uns das Ganze angebrochen haben, an und sagen, ja, dafür sind wir da. Wir können das jetzt erforschen. Das heißt, die Böcke machen sich ständig selbst zu Gärtnern über einen interessanten Expertendialog und dann bauen sie eine Menge von Mythen auf. Wahrscheinlich haben alle das schon mal gehört, dass die Gentechnik gegen den Hunger helfen soll. Das ist mir gar nicht richtig klar, wie das mit dem Mechanismus funktionieren soll, denn schließlich ist Hunger keine Folge von so wenig Nahrungsmitteln. Und wie Gentechnik gegen Krieg, Patriarchat und Vertreibung funktionieren soll, das haben die mir auch noch nicht erklären können. Das sind aber die Gründe für den Hunger. Nachhaltigkeit, ein schönes Wort, was sie für sich erobert haben. Gut, das ist natürlich auch so ein Begriff, der Bedeutung eigentlich nie festgelegt worden ist. Das ist so ein Container, wo man eigentlich alles reinwerfen kann. Und in Deutschland der führende Diskurs für die grüne Gentechnik ist Sicherheit. Also man wird, deutsche Gentechnikfelder sind immer Sicherheitsfelder. Wenn man da hingeht und die fragt, die forschen alle zur Sicherheit. Also das stimmt natürlich nicht, aber sie sagen das. Und dann hat es in den letzten Jahren relativ gut funktioniert, zwischen der guten EU und der bösen US-Gentechnik zu unterscheiden. Also es ist fast synonym in Deutschland, Gentechnik mit dem Namen Monsanto. Das ist so das Böse, Monsanto. Als der Mon 810 dann verboten war, dachten viele, dann sind wir das Problem jetzt in Deutschland los. Und die ganzen Genfelder von Bayer, BASF und KWS, die kennen keinen. Und wahrscheinlich war es denen durchaus ganz nützlich, dass alle Monsanto-Gasformate, diese Monsanto mit Gift und Gen von der Marie-Monique Robin, ein sehr wundervoller Film, hat die höchste Einschaltquote aller Zeiten bei Arte gehabt. Das wäre mit einem BASF-Film mit Sicherheit nicht gelungen. Dann glaube ich auch, dass in der Gentechnik-Kritik selber Fehler passieren. Also das eine ist, immer wieder auch abzuheben darauf, dass die Sache noch nicht gut genug erforscht ist. Was ich ziemlich schwierig finde bei einer Pflanze, die da zum Beispiel dazu entwickelt wird, damit die Landwirte die nicht selber anbauen können, also um die Landwirte zu kontrollieren, warum das überhaupt wichtig ist, ob man deren Sicherheit irgendwie forscht. Ich will die auch nicht haben, wenn sie sicher ist. Aber ständig wird selbst der Ruf nach mehr Forschung laut. Wir haben am 21. Juli, das war ein Desaster, haben die Ökolandbauverbände und die Umweltverbände in Deutschland zusammen eine Presseinfo rausgehauen, sie wollen mehr Forschungsfelder haben. Also das fand ich unglaublich. Man kämpft da vor Ort dagegen und die fallen einen in den Rücken. Und dann natürlich auch etwas, was man schon klar sagen muss, wir haben in Deutschland noch nie eine Kultur von Widerstand gehabt. Das heißt, dass die 80% es nicht hinkriegen, das, was sie wollen, durchzusetzen, hat auch etwas damit zu tun, dass wir noch nie gelernt haben, Dinge, die uns nicht passen, auch zu beenden. Aber dann, als drittes, und das ist das Hauptthema meines Vortrags, es ist ein unglaublicher Filz innerhalb der Gentechniklandschaft in Deutschland vorhanden. Letztendlich so wie in vielen anderen Ländern auch. Und wer sich den Film angeguckt hat über Monsanto mit Gift und Gen weiß, dort ist das alles so aufgeblättert über die Situation in den USA. Und es ist überhaupt gar kein Problem, das einfach eins zu eins auf Deutschland zu übertragen. Man muss nur die Namen austauschen. Und mich hat unter anderem dieser Film auch motiviert, dasselbe für Deutschland mal zu untersuchen. Da heißt es nicht FDA, sondern BVL und so weiter. Und das will ich vorstellen. Diesen Filz, der dazu geführt hat, dass in Deutschland fast alles durchgeht, was an grüner Gentechnik heißt. Nun hat es ja natürlich seine Logik, dass man ein solches Geflecht eigentlich nicht auseinanderteilen kann. Sonst wäre es ja kein Geflecht. Dennoch will ich es mal, damit man etwas verstehen kann, versuchen. Und Teile die Gentechnik-Szenerie in Deutschland, also die grüne Gentechnik, die landwirtschaftliche Gentechnik, in vier Bereiche. Und zwar als erstes mal die Firmen, das ist nämlich klar, da kommt man auch selbst drauf, die Geld verdienen wollen mit dieser Agro-Gentechnik. Da muss man in Deutschland schön unterscheiden, einerseits zwischen den großen Konzernen, also hier die größten Konzerne weltweit, BASF, Bayer, KWS, Monsanto, Syngenta und Pioneer. Das ist alleine schon deshalb interessant, diese Liste, weil man sieht, dass drei der sechs größten deutsche Firmen sind. Letztlich ist das nicht überraschend, weil die Gentechnik ein Zweig der Chemieindustrie ist und Deutschland immer die führende Nation in der Chemieindustrie ist. Dunkle Vergangenheit, auch das fand ich aber sehr lustig, wenn Leute sagen, Monsanto ist auch wirklich viel schlimmer. Dann sagt jemand, ja, also ich finde die auch nicht besonders cool, warum sind die schlimmer? Guck mal, die Vergangenheit, die haben dieses Zeug da in Vietnam gespritzt und sonst was hergestellt, Agent Orange stammt von Monsanto. Was ja stimmt, aber ich habe immer gesagt, das stimmt, die deutschen Chemieindustrie hat ja eine viel, viel bessere Vergangenheit, Zyklon B und so. Also das ist ja wirklich, also ich finde das von der Argumentation ziemlich spannend, wie man das alles ausblenden kann. Nein, die deutsche Chemieindustrie ist natürlich fett dabei und ich frage mich in der Tat, ob das Monsanto 810-Verbot auch etwas damit zu tun hätte, die etwas an dieser Stelle schläfrige deutsche Industrie mal ein bisschen Freiraum zu schaffen, dass sie sich hier im Land ein bisschen besser ausbreiten. Nichtsdestotrotz, wegen der 80% haben die deutschen Firmen sehr gut begriffen, dass es nicht schlau ist, hier in Deutschland mit grüner Gentechnik allzu offensichtlich aufzutreten. Das macht eigentlich in Deutschland nur Monsanto, weil die das so gewöhnt sind. Die haben gut verstanden. Und das hat dazu geführt, dass es in Deutschland ein irres Geflecht von kleinsten Firmen, Bioparks und so etwas gibt, der sich entwickelt hat, die die tatsächlichen Versuche durchführen. Aber immer wenn man genauer hinguckt, und das will ich jetzt gleich machen, entdeckt man dahinter die Konzerne. Aber das erstmal ist so der erste Bereich, die Firmen in Deutschland, die großen und die vielen kleinsten. Dann gibt es die sogenannte Forschung. Ich nenne das so genannt, weil eben sehr viel, was als Forschung deklariert wird, in Wirklichkeit Produktentwicklung ist, Firmenaufbau ist und so weiter, komme ich auch noch zu. Die sogenannte Forschung, also die Forschungsfelder in Deutschland werden gemacht von Universitäten und von etlichen dieser Kleinstfirmen, die extra dafür gegründet werden. Dann gibt es als vierten Bereich die Behörden. Natürlich gibt es Behörden, die sind dafür zuständig, die Sachen zu genehmigen und zu überwachen, die gibt es ja überall, ob sie da gut oder schlecht hingucken, das werde ich gleich noch ein bisschen zeigen. Neben diesen Genehmigungs- und Überwachungsbehörden gibt es auch noch Fachanstalten. Jedes Land und die Bundesregierung haben ihre landwirtschaftlichen Fachanstalten. Und wer da reinguckt, wird auch staunen. Da wird fast nur noch zur Gentechnik gearbeitet. Und es wird vor allen Dingen enorm umgebaut. Zum Beispiel die Bundesanstalt, das war früher mal die Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft, FAL in Braunschweig, wird total abgewrackt, umgebaut zu einem Hightech-Fachanstalt mit Sitz in Quedlinburg. Und da sitzen inzwischen die ganzen Gentechnik Leute, das ist eine Fachanstalt von Ilse Eichmann. von der Landwirtschaftsministerin. Deren Ministerium wird fast ausschließlich an der weiter Vorantreiben der Gentechnik gearbeitet. Der Rest ist weiter. Und einen vierten Teil gibt es in Deutschland wirklich Lobbyverbände, die ausschließlich dafür gegründet sind, die Gentechnik weiter voranzubringen und dann dieses Geflecht zu entwickeln. So, und was ich jetzt machen will, diese vier Bereiche, die sind nicht wirklich zu trennen. Man wird sehen, in jedem Bereich sind alle anderen Bereiche auch immer drin. Und ich will aus jedem Bereich ein Beispiel herausgreifen, um das mal deutlich zu machen, wie die Dinge miteinander verflochten sind. Aber bevor ich da einsteige und Beispiele herausgreife, will ich zeigen, dass es einzelne Personen gibt, die schaffen es, in allen vier Bereichen gleichzeitig zu sein. Das heißt, die machen Forschungen, sitzen bei den Geldgebern ihrer eigenen Forschung, kontrollieren ihre eigene Forschung und machen noch die Lobbyarbeit für ihre eigene Forschung. Das kriegen einzelne Leute hin. Ein prägnantes Beispiel einer solchen Person ist einziger, greifen wir nur einzelne plakative Beispiele heraus, Professor Dr. Inge Bröhr, Professorin für Agrobiotechnologie der Universität Rostock. Das ist ihr Hauptberuf. Dass sie ja scheinbar sehr unausgelastet ist, macht sie doch einiges weiter. So hat sie das Agrobiotechnikum in Gang geschoben. Sie hat einen gemeinnützigen Verein gegründet, mit dem, die hat mehrere Tochterfirmen gegründet, mit dem wird Gentechnik betrieben. Das macht sie immer zusammen mit ihrer Freundin Kerstin Schmidt. Und dieses Paar tritt immer wieder auf an ganz verschiedenen Ecken inzwischen. Und Inge Bröhr, die hat ja ihren Job da als Professorin, ist immer so quasi die Gesellschaft da Vorsitzende, die Vereinsvorsitzende, die Geschäftsführerin, ist immer Kerstin Schmidt. Und die beiden haben eine Menge von solchen Firmen, Kleinstfirmen gegründet und das Agrobiotechnikum, das ist so ein Biotechnologie-Gründerzentrum in der Nähe von Rostock, aufgebaut. Und da machen sie Forschung, und zwar richtig Masse statt Klasse. Also zu allen möglichen Pflanzen, Raps, Kartoffeln, Mais, Petunien, Rüben, kann man da auf einem Feld, das ist ein riesiger, eingezäunter Hochsicherheitsbereich mit Wachschutz und allem drum und dran, mehreren Zäunen, bis man da drauf gelangt, Flutlicht die ganze Nacht. Und da sind auf dieser Fläche dann verteilt viele kleine Flächen mit all diesen sogenannten Forschungsfeldern. Und diese Inge Bröhr hat eine bemerkenswerte Liste an Ämtern. Und das, was jetzt kommt, ist eine ganz kleine Auswahl dessen, wo die überall so sitzt. Aber das alleine ist schon ziemlich spannend. Also die ist doch viel, viel länger, die Liste. Die Quelle sind ihre eigenen biografischen Angaben. Und wenn man jetzt sieht, wo Inge Bröhr überall sitzt, dann sieht man, dass sie halt in den passenden Ministerien, Mecklenburg-Vorpommern sitzt. Dann sitzt sie in der Arbeitsgruppe Anbaubegleitendes Monitoring. Also Monitoring heißt, dass das so begleitend beobachtet wird, was sie da tut. Also sie beobachtet ihre eigenen Sachen. Ist Vorsitzende des Vereins Förderverein Innovative Nachhaltige Agrobiotechnologie. Das ist dieser gemeinnützige Verein, der die Tochterfirmen hat, die die Versuche dann durchführen. Dann ist sie in der Lobbyverbände, Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter sitzt sie drin. Dann sitzt sie bei einer der großen Konzerne, bei der KWS mit drin. Und so geht das lustig weiter. Bei den Geldgebern sitzt sie mit drin, sitzt auch auf europäischer Ebene. Sie ist Ad-Hoc-Expertin bei der Europäischen Kontrollkommission für Gentechnik. Sie ist an den runden Tisch von Annette Schabahn geholt worden und hat 9 Patente, die meisten davon mit der Firma Bayer. Also so schafft man es in einer einzigen Person, Kontrolle, Finanzierung und Durchführung zu vereinen. Das ist eine gute Leistung, finde ich auch. Man kann sich da ein Vorbild dran nehmen, wenn man in dieser Welt vorankommen will. So, also, nach diesem Einstieg über eine Person, jetzt hinein in diese vier Bereiche, und ich greife als erstes den Bereich Firmen auf, und das ist für Deutschland ja ein bisschen spezifisch, ist diese Kleinstfirmen, nämlich auch einen aus den Kleinstfirmen gewühlt, und zwar haben sich ein paar Kleinstfirmen zu etwas zusammengeschlossen, und das ist eigentlich der wichtigste, die wichtigste Kleinstfirma von Deutschland, BioOK. Wenn man auf der Internetseite guckt, wer alles dazugehört, dann sieht das so aus. Man sieht hier verschiedenste Kleinstfirmen, die es da so im Rostocker Raum gibt. Biotestlabor, Biomat, Geschäftsführerin Kerstin Schmidt, Biobati, die führen die ganzen Versuche durch. Das Ganze gefördert von Annette Schabans Bildungs- und Forschungsministerium. Dann ist die Forschung selber aber auch noch mit drin. Hier, das ist das Zeichen von der Universität Rostock, die gehört zu diesem Firmenverbund BioOK. Und ganz abenteuerlich wird es hier, das Julius-Kühn-Institut sitzt in dem Firmenverbund BioOK. Julius-Kühn-Institut ist eines dieser Abwrackprodukte der ehemaligen Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft, deren Hauptsitz ist in Quedlinburg, was ich eben erzählte. Also eine vielfach mit Gentechnik verbundene Bundesfachanstalt, und das steht im Landwirtschaftsministerium von Aigner, und ist bei Genehmigungsverfahren solcher Versuche selber beteiligt. Das heißt, die haben also ihre an der Beteiligung an der Genehmigung beteiligte Behörde selber im Firmenverbund, der die Versuche durchführt. Das ist auch klasse, ne? Und wenn man sich mal die Internetseiten der beteiligten Firmen anguckt, finde ich das auch sehr spannend. Also man kann ja das Impressum sich angucken, wer ist dafür verantwortlich. So findet man zum Beispiel von der kleinen Firma Biomat eine solche Seite, Impressum, Adresse ist der Tüdenplatz 1 in Groß-Lüsewitz, da ist das Agrobiotechnikum, Geschäftsführer Kerstin Schmidt. Jetzt gucken wir uns mal dieselbe Seite von einer anderen Firma an. Ich sage das so deutlich, weil das nicht sofort auffällt. Biomativ, irgendwie alles schon bekannt. Und jetzt gucken wir uns das Impressum des Gesamtkonstrukts BioOK an. Jetzt kommt eine Variante ins Spiel, dasselbe auf Englisch. Gleich Adresse, und jetzt heißt das Business Manager, Kerstin Schmidt. Das ist schon eine sehr praktische Ebene, dann sich selbst so diese Aufträge zu geben und diese ganzen Fördermillionen in diesem Geflecht so langsam versickern zu lassen. Und sicher hat schon mal jemand den Begriff von Briefkastenfirma gehört. Da hat man schon ein so schönes Beispiel gesehen, diese ganzen Firmen, die immer die gleiche Person sind, in einer Straße in Rostock, in der Schnickmannstraße 4, der Raum, wo dieser Briefkasten hing, war leer. Da sitzen also zusammen ein gemeinnütziger Verein mit vielen, vielen Tochterfirmen, die Bundesbehörde Julius-Kühn-Institut, und wenn man näher hinguckt, dann erkennt man die Konzerne hinter den Kulissen. Man muss genauer hingucken. Zum Beispiel, wenn man sich mit denen anlegt, dann wendet sich ein Anwalt an einen und sagt, die dürfen da nicht mehr hin, einstweilige Verfügung. Und der Anwalt heißt Hartwig Stiebler, der sitzt in Düsseldorf und arbeitet ansonsten für Monsanto. Und wenn ich an dieses Hochsicherheitsgebiet rangehe und dann den Zaun klopfe oder irgendwie so ein bisschen schepper, schepper, dann kommen diese Wachschätze an und sagen, nö, das ist nicht so, dann kann man mit denen, man kann mit denen ganz normal reden und dann fragt man, wer bezahlt euch eigentlich? Und dann sagen die, BASF. Und Inge Fröhr hat Patente bei Bayern. Und so sitzen irgendwie alle in diesem Topf mit drin. Das heißt, in diesem Teil findet man alle anderen Teile dann doch. Gut. Gehen wir mal auf einen zweiten Bereich. Verlassen wir von den vier Bereichen die Firmen und kommen zu den Behörden. Da gibt es auch eine ganze Menge, aber es ist völlig eindeutig, gibt es eine wichtigste Behörde im Gentechnikbereich. Das ist eine Behörde, die einen klangvollen Namen, Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Das klingt schön. Man wird allerdings sehen, dass sie nichts anderes fürchten als Verbraucher. Also das am allermeisten. Dieses BVL hat seinen Hauptsitz in Braunschweig, aber seine Gentechnikabteilung in der Mauerstraße 39 in Berlin, dieses Gebäude, was man da sieht. Und dieses BVL ist für die Genehmigung aller Felder in Deutschland zuständig, außer die Felder, wo es bereits eine Generalzulassung für eine Pflanze auf EU-Ebene gibt. Das hat es in Deutschland ohnehin erst einmal gegeben, jener bekannte Bonn 810, der dieses Jahr verboten ist. Das heißt, zurzeit gibt es keine zugelassene Pflanze in Deutschland. Das heißt, jedes Feld, was momentan hier in Deutschland ist, und es sind ja nicht wenige, ist von diesem BVL genehmigt worden. Wenn man sich anguckt, wie viele Leute da Anträge stellen, kommt man zu einer beachtlichen Erfolgsquote des Bundesamtes für Verbraucherschutz. 100% aller Anträge sind von diesem Amt bisher genehmigt worden. Und das hat seine Gründe. Zum Beispiel in dem Leiter dieser Gentechnikabteilung. Das ist Dr. Hans-Jörg Buch. Und man muss ja nun wahrscheinlich annehmen, in einem Bundesamt für Verbraucherschutz, wo die wichtigste Position, die es in Deutschland überhaupt gibt, niemand ist wichtiger in der Gentechnik, Genehmigungsfrage in Deutschland als dieser nette Herr dort. Das muss ja wohl eine möglichst neutrale Person sein, mit kritischem Blick auf die Dinge. Denn er ist ja eben der Leiter der Gentechnikabteilung und Unterzeichner der meisten Freisetzungsgenehmigungen. Er wechselt sich mit seinem Stellvertreter ein bisschen ab. Im Prinzip ist er dafür zuständig. Und für die wir kennen, tragen in der Regel auf seinen Namen Genehmigung, Anordnung dieser sofortigen Vollziehung, was sie halt üblicherweise so haben. Nun, der scheint aber dauernd in dem Bundesamt ein bisschen unausgelastet zu sein. Da tummelt er sich auch noch auf EU-Ebene drin und sitzt in der Arbeitsgruppe für Gentechnik bei der Europäischen Lebensmittelsicherheitsbehörde EFSA. Jedenfalls saß er da mehrere Jahre, im Moment sitzt er da gerade nicht drin. Aber es scheint ihn immer noch nicht auszulasten. Denn neben seinem eigentlichen Job hat er eine Reihe von Auftritten auf Gentechnik-Werbemessen gemacht. Es war auch mit Reden, wo er eindeutig sich für die Gentechnik ausgesprochen hat. Und er hat in einem Werbefilm für gentechnisch Mais mitgewirkt, der von der Industrie produziert wurde, als Werbefilm. Und da tritt er auf. Er war damals schon in seinem Amt, der ist da schon sehr, sehr lange, und wirbt dafür, gentechnisch veränderte Pflanzen anzubauen. Der oberste Verbraucherschützer im Gentechnikbereich tritt in Werbefilmen und auf Werbemessen auf. Aber das ist doch harmlos. Er arbeitet in mehreren Lobbyverbänden für die Gentechnik mit, zum Beispiel im Wissenschaftlerkreis Grüne Gentechnik und in der internationalen Lobbyverband PRI. Und noch besser, sein Name steht unter dem Gentechnik-Manifest. Da haben eine Reihe von Persönlichkeiten oder die sich da selber für halten, einen Aufruf gemacht, die Kontrollen in der Gentechnik abzubauen. Das heißt, der oberste Kontrolleur hat einen Aufruf unterzeichnet, genau das, was er tut, nicht mehr zu machen. Der kann ja seinen Job nicht schmeißen. Er ist seit über 10 Jahren und er klebt da fest bis zum Abwägen. Ja, nun könnte man denken, das ist ein schwarzes Schaf. Gucken wir uns sonst mal um. Sein Stellvertreter, Detlef Bartsch. Außerdem noch Leiter des Referats für Umweltauswirkungen in diesem Club. Und auch er sitzt seit Jahren, hat viele Jahre da drin gesessen und sitzt auch jetzt noch da. Und auch er kommt diesem Werbefilm vor. Denselben Werbefilm erzählt er die gleichen Sachen. Und sitzt in noch mehr Lobbyorganisationen und wirbt dort für die Gentechnik und auch sein Name unter diesem Gentechnik-Aufruf, die Kontrollen abzuschaffen. Die beiden obersten Verbraucherschützer. Und man kann dieses ganze Amt durchforsten, es sieht überall so aus, 100% der dort mit den Gentechnik-Anträgen betrauten Leute haben genau dieses Problem, völlig eindeutige Auftritte in der Öffentlichkeit für die Gentechnik gemacht zu haben. Bartsch selber ist an einer Reihe von Versuchen beteiligt gewesen, er hat früher an der RWTH Aachen gearbeitet, einer der großen Kerne von diesen Seilschaften, wo viele Leute herkommen, auch etliche, die an BVL arbeiten, die Biologie der RWTH. Das ist der Falsch. Und um dieses, nach dem Gesetz, müssen die um sich herum eine Reihe von Kommissionen oder so etwas gründen. Und zusätzlich sind auch geschaffen worden Fachinstitutionen, die jetzt so ihre Meinung abgeben. Und da wird es eigentlich noch viel absurder. Die wichtigste Fachkommission, die es in Deutschland für Gentechnik gibt, ist die Zentrale Kommission für die biologische Sicherheit. Ein absurdes Gremium, was von Herrn Buch höchstpersönlich aufgebaut worden ist. Und von den 40 Leuten, die da drin sitzen, wird man keinen einzigen gentechnikkritischen Menschen finden, sondern es sind alles Befürworter. Ganz viele führen die Versuche selber mit durch. Wir haben das zum Beispiel für den Gerstenversuch in Gießen genau geguckt. Einer der beiden Versuchsleiter sitzt selber in dieser Kommission drin und gibt dann quasi das Okay zu seinem eigenen Versuch. Und mehrere andere arbeiten in den gleichen Instituten. Also das ist ein einziger, ganz dichter personelles Geflecht, was da sich selber bescheinigt, das zu machen. Es kommt noch schlimmer. Wir konnten nachweisen, dass die unabhängige Begutachtung der BVL-Genehmigung durch das ZKBS in den Büros des BVL selber geschrieben wurde. Also die gehen dann hin mit dem fertigen Zettel, lassen das unterschreiben. Auch hier für den Gengerste-Versuch in Gießen haben wir das genauer untersucht. Da machen die das fertig im BVL und dann gehen die zu einer sogenannten Berichterstatterin. Da haben sie sich Frau Dr. Anja Matzk, die arbeitet bei der KWS, also einem der drei großen Gentechnikkonzerne, und die unterzeichnen dann diese sogenannte unabhängige Stellungnahme, die enorm wichtig ist. Also alle Gerichtsverfahren bisher in Deutschland gegen Genfelder gehen verloren, weil die Gerichte sagen, die ZKWS hat gesagt, das Feld ist ungefährlich und deren Votum ist das Nonplusultra. Ja, dann hat die Annette Schawan diesen schönen runden Tisch Gentechnik gemacht mit fast nur Gentechnikbefürwortern. Die ganzen Ad-Hoc-Expertinnen, die immer so berufen werden, noch bei irgendwelchen Sachen, sind Gentechnikbefürworter. Das sind häufig die Versuchsdurchführenden selber. Ihnen, der Bröder, Kerstin Schmidt, alle diese Leute, die dort vor Ort die Sachen machen. Die EFSA, auch hochinteressant, das ist ja ein europäisches Gremium, diese Lebensmittelsicherheitsbehörde auf EU-Ebene. Deutschland entsendet da 4 Leute hin. Nur das macht bei 80% Ablehnung der Gentechnik, würde man normalerweise denken, da vielleicht einer für Gentechnik, die 3 dagegen, so, da käme ungefähr hin. Nein, alle 4, die da momentan drin sitzen, aus Deutschland sind Befürworter der Gentechnik, überwiegend welche, die selber Genversuche durchführen. So hat also Deutschland ein Land, was da 80% Ablehnung der Gentechnik hat, ausschließlich Gentechnikbefürworter in die EU-Behörde entsandt. Und dass das alles nur noch viel schlimmer wird, kann man ganz gut sehen, nachdem die Ilse Heidner diesen Mod 810 verboten hat. War ja die Annette Schawan ganz sauer, und das ging ja so mit dem Wahlkampf da schon so langsam los, also dass Ilse Aigner in Wirklichkeit gar nicht gegen Gentechnik ist, muss ich hier wahrscheinlich niemandem erzählen. Dann haben wir ein bisschen rumgeeiert und haben nicht nur diesen runden Tisch gegründet, sondern auch einen neuen Bioökonomierat. Das ist das Neueste, was es da gibt. Und da das Neueste immer ein bisschen besser werden muss, haben sie sich viel Mühe gegeben. Und hier kommt jetzt die komplette Liste des Bioökonomierats. Das ist ein Auftrag, ist die langfristige Innovationsstrategie in diesem Bereich zu entwickeln. Das ist die Liste derer, die da drin sitzen. Deutlicher geht es meines Erachtens überhaupt nicht mehr, damit man nicht eine einzige Person mit irgendeinem kritischen Background finden, alles Leute, die selber Versuche machen. Die großen Firmen sitzen hier alle drin und Forschungszentrum Jülich, früher mal Kernforschungszentrum, auch ein bisschen umgenannt, dass man es nicht so merkt. Also hier ist, das ist eine derart eindeutige Lage, das ist ganz neu und sagt einiges darüber aus, wie die Lage der Dinge ist. In der Praxis kann man auch nur den Kopf schütteln. Wir haben in Deutschland, vor allem durch die EU-Recht umgesetzt, ein Umweltinformationsgesetz, übrigens eine sehr interessante Waffe für Leute, die in diesem Bereich arbeiten, das gibt es auch als Verbraucherinformationsgesetz. Jede Bürgerin und jeder Bürger hat das Recht, ohne Angabe von Gründen in jede Akte mit Relevanz für Umwelt hineinzuschauen. Ob bei einer Universität oder bei einer Behörde, völlig egal, man kann da hingehen, ich will mir die Akte angucken. Da gibt es ein Recht drauf. Nun, die Bundesbehörden sehen das nicht so. Und so entstand eine total absurde Situation, das ist eine meiner wichtigsten Recherchegegenstände, immer dieses Umweltinformationsgesetz. Ich muss im Moment nacheinander jede Bundesbehörde vor Gericht niederkämpfen, dass sie mir die Akten rausrücken. Also die, die zum Gesetzgeber selber gehören, dieses Gesetz gemacht haben, wollen das alle nicht. Also irgendwie klingt das so, dass der ganze Staat eine Art kriminelle Vereinigung. Alle verweigern die Akteneinsicht. Das BVL war das erste. Im September 2008 habe ich ja Akteneinsichtsanträge gestellt und gesagt, nö, geht nicht. Dann bin ich vor das Verwaltungsgericht Braunschweig gezogen. Das ist halt der Hauptsitz der BVL. Und dann gab es eine absurde gerichtliche Auseinandersetzung und die haben angefangen zu begründen, warum sie sich an das Gesetz nicht halten wollten. Sie haben nämlich einen Passus gefunden. Sie haben sich ja einfach das nicht gemacht. Jetzt bin ich halt geklagt, jetzt mussten sie das Gesetz sich konzentrieren. Und dann gab es so eine Ausnahme, wenn es ganz schwierig im Verhältnis ist, kann man mal. Jetzt haben sie geschrieben, warum sie in besonders großen Schwierigkeiten sind. Sie haben sich geschrieben, dass sie ganz viele solche Anfragen kriegen, nämlich 24 im Jahr 2008. Bundesoberbehörde für Verbraucherschutz hat doch 24 Anfragen im Jahr 2008 gekriegt. Das ist ja pro Mitarbeiter eine Anfrage alle 10 Jahre. Und dann haben sie noch gesagt, außerdem geht das in der Akteneinsicht nicht, weil sie haben keinen Raum, wo sie einen Tisch und einen Stuhl reinstellen können. Also das ist schon eine bemerkenswerte Auseinandersetzungsebene, mit was für Methoden die da so vorgehen. Die haben wir inzwischen klein, also inzwischen kriegen alle Menschen, die werden sich auch nicht bei jemand anders, wenn irgendjemand von euch dahin will, werden die Akten rausrücken, die machen das nicht 10-mal, diese Auseinandersetzung vor Gericht. Also wir haben inzwischen, müssen sie die Akten rausrücken, das machen sie auch, aber es geht mit den ganzen anderen Behörden weiter, zum Beispiel diese Spaltprodukte von dieser Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft, Julius-Kühn-Institut, von Thün-Institut, verweigern alle die Akteneinsicht. Wir hatten in diesem Jahr, ich hatte mich da ein bisschen dran beteiligt, an so einem sogenannten Sicherheitsforschungsversuch von Braunschweig, den Protest dagegen. Und da sind wir mit dem Versuchsleiter Tebbe aneinander geraten und das war total schön. Da haben Leute, eine Biogärtnerin zum Beispiel dort aus der Region Braunschweig, einen Antrag auf Akteneinsicht gestellt, ist natürlich untersagt worden. Und dann haben wir Veranstaltungen gemacht und dann ist der Tebbe auch dahin gekommen. Man hat vor der Veranstaltung immer Flugblätter verteilt, das fand ich sehr lustig. Ich habe dann beim zweiten Mal natürlich kapiert, der kommt gar nicht rein. Ich dachte, er kommt auch zum Diskutieren, wäre ja noch was gewesen. Nein, der kommt, verteilt nur seinen Flugblatt. Und dann ist diese Biogärtnerin dahin gegangen. Und hat dann gemeint, warum kriege ich keine Akteneinsicht? Und dann hat diesen Satz rausgehauen, sie verstehen das sowieso nicht. Und das ist schon ein beachtliches Niveau von diesen Leuten, wie die umgehen mit den Menschen, dass sie die einfach für blöd erklären. Das hat man auch ständig in der Debatte, immer dieses Unwissenschaftliche und sonst was, während die an Polemik kaum zu übertreffen sind. Forschungszentrum Jülich, dort wird das Biosicherheitsforschungsförderprogramm abgewickelt, habe ich eine Akteneinsicht gestellt, Antrag gestellt, keine Chance, wird sofort abgewiesen, muss auch vorgemacht. So ist die Lage dort und die Betriebe und die Behörden, und jetzt fehlen ja noch zwei Teile, aber damit man das so ein bisschen sich setzen lassen kann und nicht hier vielleicht jetzt hier gleich vor Wut anfängt, irgendwas kaputt zu machen, soll ja gegen die Genfelder oder so etwas gehen, eine kleine Anlage, der Trommler zwischendurch.
Ich mache dann erstmal so weiter, bis sich da was klärt. Falls es in einigen zu leise vorkommt, bitte sagen, dann müssen wir da nochmal was tun.
Wir haben jetzt so ein bisschen so eine Mischung des Erfreulichen und des Erschreckenden, einen kleinen Fortsetzungsroman. Also wir waren jetzt mittendrin in den vier Bereichen, die man meistens nicht voneinander trennen kann. Firmen,
hören hatten wir. Und jetzt geht es weiter mit dem nächsten Bereich, der Forschung. Und da stelle ich vor, das Zentrum, welches... War ich nur zu doof? Ich war nur zu doof. Also, das der wichtigste Standort der deutschen Gentechnikforschung, den habe ich auch schon ein paar Mal genannt, ist 20 Kilometer westlich von Rostock. Da liegt der kleine Ort Großmüdenitz, gehört zu der Gemeinde Sarnitz und den Orten davon. Am Rande der kleinen Ortschaft Sagerheide liegt ein großes Versuchsgebiet, was eingezäunt ist. Also die Leute, die da wohnen, haben es verzeihlich gerade gesucht. Die haben ihre Grundstücke so rein, dass da an drei Seiten dieser Sicherheitszaun steht, über den man nicht hinüber kann und immer dieses Flutlicht und sowas. Gefragt worden sind die gar nicht. Aber Leute, die über solche Machtpotenziale verfügen, fragen auch nicht irgendwelche Menschen, die da wohnen. Das Agrobiotechnikum ist der Ort, wo die meisten Forschungsfelder bestehen. Es ist gebaut worden mit vielen Fördermitteln, ein völlig neues Gebäude, das sieht so aus. In Großmüsewitz steht das und es ist das einzige reine Agrogentechnik-Gründerzentrum in Deutschland. Da sind also ausschließlich ist dafür gebaut worden, dass sich dort Firmen im Agrogentechnikbereich gründen. Und das, was sie dort machen, nennen sie Sicherheitsforschung. Und was auf jeden Fall mal auffällt, ist, diese Felder sind immer äußerst teuer und äußerst riskant. Es sind immer Pflanzen, die sonst so in der Natur noch gar nicht gibt, die also extra neu designt wurden für deren Versuche. Sie machen das selber oder als Dienstleister für andere. So führen diese Kleinstfirmen, die dort sitzen, wie zum Beispiel Biovativ, zurzeit eine Reihe von Versuchen im Auftrag der Uni Rostock und der Uni Gießen durch. Und dieses Haus ist der Sitz von dem schon vorgestellten Firmenverbund Bio-Okay. In das Haus und in diese ganze Anlage dort sind eine Menge Forschungsgelder geflossen, von denen aber vor allen Dingen unklar ist, wofür das Ganze eigentlich überhaupt. Denn dieses Konglomerat ist in sich auch sehr merkwürdig. Also es fällt schwer, überhaupt zu erkennen, was dort für Forschung gemacht wird. Wer mal fahren will nach irgendwelchen Arbeiten, Studienergebnissen, wird nichts finden. Die wichtigste Person in der Durchführung deutscher Genfelder ist Kerstin Schmidt, die Geschäftsführerin all dieser Firmen, die das da machen. Die ist von der Ausbildung her Mathematikerin. Und wir haben auch nie nachweisen können, dass sie irgendeine Qualifikation oder so etwas hat, um mit Gentechnik umgehen zu können. Also mit Geld kann man vielleicht umgehen, das ist vielleicht auch die wichtigere Sache in diesem ganzen Kontext. Denn was dort reingeflossen ist, das ist schon beachtlich. Und zwar aus auch seltsamen Quellen. 2,1 Millionen Euro sind in den Aufbau des Agrobiotechnikums geflossen aus dem Fonds Zukunft für die Jugend. Ein, ich finde, ein sehr seltsamer Titel. Ich weiß nicht, ob da neue Jugendliche irgendwann designt werden sollen oder was das Ganze spielen soll. Mehr natürlich aus dem Fonds für Wirtschaftsförderung 5,2 Millionen Euro. Landesmittel fließen in diesen Bunker der Hightech-Gentechnologie. Bundesmittel fließen da rein, eine schlappe Million für Schubkarren und Spaten. Und für jedes der Felder richtig viel Geld, und das ist richtig viel. Beispiel wieder den ersten Versuch. Der ist so groß, halb so groß wie die Bühne hier. 9,6 Quadratmeter. Und die kriegen dafür, den über drei Jahre anzubauen, 650.000 Euro. Da würde vielleicht so mancher so ein kleines Gen anlegen. Das lohnt sich schon. Und jetzt machen die eine ganze Menge von solchen Versuchen schon. Das lohnt sich, das da aufzubauen. Also für die Beteiligten ist das auf jeden Fall schon ein wirtschaftlicher Erfolg, überhaupt zu existieren, egal was sie dort entwickeln. Wie viel die Gemeinde Sarnitz da reingesteckt hat, wissen wir nicht. Das Gelände gehört der Gemeinde Sarnitz. Und die Flächen, die, wo der Versuch drauf stattfindet, die gehören dem Land Mecklenburg-Vorpommern. Übrigens aber in Wahlkampfzeiten sind. Das alles ist aufgebaut worden während der rot-roten Regierungskoalition in Mecklenburg-Vorpommern. Und was sie da machen, sieht man hier, das ist in grüner Sicht aus dem Jahr 2008. Man sieht mit unterschiedlichsten Pflanzen, unterschiedlichste Sorten dabei, unterschiedliche Flächengrößen. Das ist ein ziemlich bunter Haufen und wenn man jetzt mal nachforschen will, was halt da rausgekommen ist, sagte ich schon, man wird so gut wie keine Ergebnisse irgendwo dokumentieren. Ich habe auch mit dem Fachschutz schon darüber geredet, die sind ja alle total gesichert, dass die Wissenschaftler da selber reinkommen. Zum Beispiel beim Gerstenfeld müssen die mal schlappe 4 Zäune überwinden. Und das kann man ja sehen. Und da habe ich mit dem Fachschutz schon geredet, ob man überhaupt jemand dieses Gerstenfeld schon mal betreten hat. Dann haben wir gedacht, nee,
Sie hätten noch nie eine Person auf diesem Gerstenfeld gesehen. Also möglicherweise geht es vor allem darum, diese Gelder abzuzocken, und vielleicht geht es auch noch um andere Ziele, die ganz woanders liegen als das, was wir uns mit Sicherheitsforschung in die Gehirne reinbringen wollen. Wie wäre es zum Beispiel mit einer sehr ehrlichen Aussage von Professor Inge Bröhr, die 2006 gefragt wurde, warum forschen Sie so viel mit Gentechnik? Der WDR-Sendung Immer Ärger mit Rinder, das ist so eine Kartoffelsorte, die immer umstritten ist. Und da antwortet sie, im Moment ist es hauptsächlich Forschung in der Gentechnik, weil es dafür Geld gibt. Das ist sehr ehrlich. Und ich vermute, dass da viel Wahres dran ist. Das heißt, der eigentliche Motor sind die Regierenden. Aber es gibt möglicherweise noch ein paar andere Gründe, warum die überall Genfelder machen wollen. Ein ganz bizarrer, finde ich, ergibt sich, wenn man sich anguckt, wo für Genfelder in Deutschland am allergefährlichsten wären und wo sie tatsächlich liegen. Am gefährlichsten, behaupte ich, wären Genversuchsfelder dort, wo die Saatgutbanken sind. Also wo das sortenreine Saatgut erhalten bleiben soll. Das kann man ja nicht so machen, dass man sagt, man haben ja so und so viel tausend Weizensorten, die wollen wir alle erhalten, wer weiß wofür die noch mal brauchen, die werden ja nicht mehr alle angebaut, da ist ja eine unheimliche Verengung der Sortenvielfalt in der Landwirtschaft vorhanden. Aber man denkt sich, wer weiß wofür die noch mal brauchen, eine Krankheit kommt neu an, wir bewahren die mal alle auf. Jetzt kann man die nicht so in die Schublade legen und sich denken, oh, schön, dann machen wir die Schublade wieder raus, schriftet die schön und denkt, trinkt seinen Kaffee. Nein, nein, die bleiben nicht besonders lange keimfähig. Das ist unterschiedlich von Pflanzen. Manche 10, manche 30 Jahre bleiben die da keimfähig. Dann muss man sich die Erde buddeln und dann müssen die neu wachsen und dann muss man sich diese Samen wieder nehmen und wieder da reinlegen. So, das heißt, sie stehen ständig in der freien Landschaft herum. Und jetzt wäre es ja besonders fatal, wenn da in der Nähe ein Genversuchsfeld wäre, weil würde es dann zu Auskreuzungen kommen, hätte man gleich die ganze Saatgutbank gentechnisch verunreinigt. Wir schauen uns mal an, wie die tatsächliche Lage ist. Wir haben die größte Saatgutbank in Gatersleben. Das ist in der Nähe von Halle. Dort ist eine Saatgutbank für Getreide und Hülsenfrüchte. Und wo waren in den letzten Jahren die Versuche mit Weizen und mit Erbsen gentechnisch veränderten? Genau auf dieser Fläche in Gatersleben. Gleich nebenan, neben der Saatgutbank. Nun können man ja zu Berge stehen und man sich denken, boah, was sind die fahrlässig? Kann das denn sein, dass die Geldscheine so wie die Tomaten auf den Augen hängen? Wenn man nicht weiter gucken würde und irgendwann eine gewisse Systematik entdeckt. Da haben wir die Saatgutbank in Malchow, betrieben vom Julius-Kühn-Institut, für Ölpflanzen. Und wo waren Rapsversuche mit gentechnisch veränderten Raps? In Malchow. Dann haben wir die für alte Obstsorten, die sind Dresden-Pillnitz. Und wo standen die gentechnisch veränderten Apfelbäume? In Dresden-Pillnitz. Sie standen, sind wohlgemerkt im Frühjahr von unbekannten Leuten komplett umgesägt worden. Es waren nicht alle Leute darüber so glücklich wie hier alle im Saal. Lise Aigner hat im Fernsehen gesagt, sie hätte geweint, als sie das gesehen hat. Großfüßewitz, hatte ich schon erzählt, da steht das Agrobiotechnikum. Und wer sich erinnert an die Liste, das sind vor allen Dingen Kartoffelversuche mit gentechnisch veränderten Kartoffeln, die laufen vor allen Dingen in Großfüßewitz. Und wo ist wohl die Saatgutbank für Kartoffeln? Nun, ich brauche es gar nicht mehr sagen, in Großfüßewitz. Das scheint System zu haben. Da wollen Leute, dass das alles verseucht wird. Denn das ist, ich will das sonst nicht bewerten, manchmal ja so Reihenfolge, was ist schlimmer, Atomenergie, Gentechnik, das bringt aus bestimmten Blickwinkeln, ist alles fürchterlich. Aber Gentechnik hat natürlich einen Unterschied zur Atomkraft. Wenn Krümmel kaputt geht, ist das für Vattenfall schlecht. Der Superbau bei der Gentechnik ist für die Konzerne genau das, was sie brauchen. Dann ist die Debatte nicht beendet. Wenn es keine Gentechnikfreiheit mehr gibt, haben die gewonnen und nicht verloren. Und deshalb ist es möglicherweise durchaus Absicht, was sie hier so tut, dass sie einfach Felder ausbringen, damit das Thema sich von selbst erledigt. Wer sich erinnern kann an den Skandal mit dem LL601-Reis, eine Reissorte, die ist ausschließlich in Nordamerika auf Versuchsfeldern, kleinen Versuchsfeldern angebaut worden und hat es weltweit in alle Lebensmittelregale geschafft. Das heißt, jedes kleine Feld kann immer schon das Ende der Gentechnikfreiheit in dem Bereich sein. Völlig klar ist, dass es noch einen dritten Grund gibt dafür, Felder anzulegen. Wir sollen gewöhnt werden. Viel Propaganda zum Agrobiotechnikum und dem anderen Standort, den ich gleich noch vorstellen werde, fahren Bustouren von weiß ich wem hin, letztens gerade. Ich kenne ja die Nachbarn alle ganz gut, ich bin ständig dort vor Ort und versuche, um die Felder, um Widerstand zu organisieren.
Letztens war eine Wahlkampftour von der FDP-Bundestagsabgeordneten Habach-Kasan. Die fuhren dann mit dem Bus auf dieses Genfeld, auf diese Versuchsfelder rauf und guckten sich die an. Die fahren dahin, keine Wissenschaftler oder so etwas. Man soll sich daran gewöhnen, Propagandafläche. Und es geht auch um Firmenaufbau. Natürlich sind das die Referenzobjekte für dieses Bio-Okay. Die brauchen solche Felder, auch Universitäten brauchen Felder, damit sie sich in dem nationalen Standort Poker weltweit inszenieren. Gut, und dann gucken wir uns jetzt den vierten Teil an, dass also die sogenannte Forschung, wer da nachschauen wird, wird feststellen, geforscht wird sehr wenig, angelegt wird umso mehr. Der vierte Bereich von meinen künstlich getrennten Dingen waren die Lobbyverbände. Lobbyverbände sind halt Verbände, die gegründet werden, um für die Gentechnik zu rühren. Ich stelle mal den wichtigsten in Deutschland vor, Inoplanta. Dieser Lobbyverband hat es geschafft, in seinen eigenen Gremien wiederum alle anderen Bereiche zu integrieren. Da sitzen zum Beispiel Behördenleute, Klaus-Dieter Jani, der arbeitete inzwischen pensioniert beim Bundesamt für Ernährung und Lebensmittel. Das heißt, er soll auch die Lebensmittelsicherheit kontrollieren. Noch während er da saß, hat er gleichzeitig in Gremien dieses Lobbyverbandes gearbeitet. Der Landrat von dem Kreis sitzt da drin. Natürlich das Julius-Kühn-Institut, das überrascht wahrscheinlich jetzt niemand mehr, sitzt da mit jemandem drin in den Gremien von Inoplanta. Dann die Geldgeber sitzen da drin, Jens Katzig, ohnehin eine der schillerndsten Figuren der ganzen Geschichte, dessen Karriere begann als Gentechnikabteilungsleiter beim BUND-Bundesverband. Das war der wichtigste Gentechnikgegner, den wir mal hatten. Der hatte von einem Tag auf die anderen die Seite gewechselt zur KWS. Möglicherweise ist das kulturell auch gar kein so großer Bruch auf diesen komischen Lobby-Ebenen, die man da sich sowieso ständig kennenlernt. Der hat ja auch beim BUND nicht in den Widerstandshandlungen vor Ort teilgenommen. Evelyn Nettlau finde ich immer ein ganz schräges Beispiel, die ist nicht besonders wichtig, aber es ist irgendwie ein wunderschönes Beispiel. Die ist die Geschäftsführerin der regionalen Wirtschaftsförderung dort in der Ecke, hat sich dann selbst ihre eigene Firma in einen Biopark dort gesponsert und ist dann von dem dort sitzenden Lobbyverband auch noch die Schatzmeisterin geworden. Also so im Kleinen, aber eigentlich ganz gut geregelt. Das ist ein kurzer Dienstweg, wenn alles die gleiche Person ist. Die Firmen sitzen natürlich drin, KWS, Sunshine ist eine Tochter von BASF, Novoplant, eine kleinste Firma, die inzwischen pleite ist, BASF und Bayer selber haben Leute in diesen Gremien drin. Verbände sitzen da drin, wie der Landesbauernverband, eine ganze FDP-Klicke sitzt da drin, die schon erwähnte Habach-Kasan und eine Person, die relativ wichtig ist, nämlich Uwe Schrader, das ist der Vorsitzende von Inoplant und derjenige, der in Sachsen-Anhalt am meisten korbelt für die Gentechnik. Dieser Lobbyverband, und jetzt kommt das Unglaubliche, dieser Lobbyverband, ein reiner Lobbyverband, der auch nichts anderes von sich behauptet, hat vom Bundesbildungsministerium 20 Millionen Euro bekommen, um die Vernetzung der Gentechnikteile aufzubauen. Also man könnte fast sagen, staatlich gesponserter Aufbau von Gentechnikseilschaften. Und damit haben sie dann die großen Firmen und so weiter eingebunden. Das ist Uwe Schneider. Man könnte fast sagen, also ihr dürft das noch, ich nämlich nicht mehr. Uwe Schrader und Kerstin Schmidt haben belegen eine neue Qualität der politischen Debatte auf. Sie bemühen zurzeit Gerichte, um ihr grundsätzlich verbieten zu lassen, noch kritisch über Gentechnik solche Vorträge zu halten. Das gibt jetzt eine große Auseinandersetzung vor Gericht. Sie haben den als Rechtsanwalt, den ehemaligen Wirtschaftsminister von Sachsen-Anhalt, dielen das dann über ihn wahrscheinlich bekannte Richter. In Saarbrücken wird das Ganze laufen und da wird ein Prozess demnächst laufen, ob man diese Damen und Herren noch kritisieren darf. Ja, das die vier Bereiche, die, wie man sieht, ungemein intensiv miteinander verwoben sind. Und was ich jetzt noch machen will, ist deren Praxis an zwei Beispielen darzustellen. In deren, auf dem Wechsel dazwischen, gibt es dann wieder eine Trommeleinlage. Das erste Beispiel, ich will einen der Standorte vorstellen, an dem die agieren. Das zweite, ich will ein konkretes Feld vorstellen, wie das so im Konkreten abläuft. Standorte gibt es ja mehrere, Bioparks, die sich so aufgebaut hatten. Und um da einen kleinen geschichtlichen Einblick zu machen, das erste Biopark, der in Deutschland gebaut wurde, ist das IPK in Gatersleben, auf deren Gelände, wo auch diese Saatgutbank steht, ist ein großes Biotechnologiezentrum gebaut worden. Und zwar mit einem großen Versuchsgewächshaus dabei, in großen Laboren. Das, was man hier sieht, ist übrigens, wer jetzt denkt, dass das gerade gesegnet wird, hat sich nicht verguckt. Denn in der Tat, einer der Hauptfinanziers von diesem ersten riesigen Agrobiotechnologiepark ist die katholische Kirche. Die hat eine eigene Firma, einen Immobilienspekulanten, die heißt Gero. Und diese Gero hat 35 Millionen Euro in diesen ersten Biopark investiert.
und spielt dort Schöpfungsgeschichte 8. Tag. Falls hier gläubige Menschen unter uns sind, werden die vielleicht umgekehrt wiederum das als Gottesbeweis ansehen.
Ja.
Ich habe mir aber ein paar Zitate, wie man dagegen vorgehen kann.
Aber der Papst selber hat auch schon mal...
Aber
er hat auch letztens zu einer großen Konferenz im Vatikan eingeladen, ausschließlich Gentechnik-Befürworter, um zu besprechen, wie man die Gentechnik weltweit voranbringen kann. Das ist die Realität von diesen. Das sind riesige Konzerne, auch die Kirchen, die auf den Ebenen ein ganz anderes Spiel spielen, als was sie uns immer erzählen. Darüber kann man wahrscheinlich auch einen eigenen Vortrag geben. Ja, jedenfalls, manch mag es als Gottesbeweis ansehen, der Immobilienspekulant Gero AG ist inzwischen bankrott. Gott hat einen Einsehen. So, also auf dieses, natürlich war die katholische Kirche nicht der einzige, da liefen ganz viele Landesmittel rein und so weiter und so fort. Wirtschaftsminister eben Horst Rehberger, der das ganze Geld da reingepumpt hat, das ist der, der jetzt als Rechtsanwalt gegen mich antritt, sein Referent im Ministerium, Uwe Schrader, derjenige, der ihn unter anderem beauftragt hat, dass ich sowas nicht mehr sagen darf. Und die hauen jetzt dort richtig viel Geld rein und betreiben in der größten Saatgutbank das erste Mehrfach-Experimentierlabor der grünen Gentechnik. Riskante Versuche direkt neben der Saatguterhaltung, mehrere Firmengründungen von Kleinstfirmen und die erste Zentrale eben der Lobbyisten von Innoplanta und Co. sitzen dort. Das ist aber nur der Anfang. Nachdem es dort nicht mehr so richtig lief oder eigentlich auch um sich weiter auszudehnen, begann die vor ungefähr 7-8 Jahren ein zweites Zentrum aufzubauen, was ich schon vorgestellt habe, was ich deshalb überspringe, das Agrobiotechnikum in Groß-Lüsewitz, der zweite Biopark in Deutschland, Gentechnik-Gründerzentrum für Agrobiotechnik. Der dritte, allerneueste Fall, den will ich hier als Beispiel mal nennen, das ist die Biotech-Farm in Üblingen. Weil das ist wirklich so der bisherige Höhepunkt von Absurdität. Da gibt es einen kleinen Ort in der Magdeburger Börde. Da ist eigentlich nichts Großes in der Nähe. Der bekannteste Ort, der da relativ nahe dran liegt, ist Marienborn. Das ist auch ein sehr kleiner Ort, aber manche mögen ihn kennen, weil da waren mal so ähnliche Zeuge, wie jetzt immer um die Gentechnikfelder sind. Und dort in der Nähe gibt es den Ort Üblingen. Das ist ein ganz kleiner Ort mit 75 Einwohnern. Und einem riesigen alten Stiftsgut in der Mitte, das gehört der Stiftung Braunschweiger Kulturbesitz. Und jetzt haben die daraus mitten rein diese Biotech-Farm gestellt. Das ist ein Schaugarten, so nennen sie es auch selbst. Man kann da durchgehen und das ist wie eine Art Streichelzoo für Gentechnikpflanzen. Und zwar die Flächen, die sich dafür genommen haben, dieses Stiftsgut ist mal entwickelt worden als ein UN-Dekan-Nachhaltigkeitsprojekt. Also ein Vorzeigeprojekt für Nachhaltigkeit. Und da laufen ganz viele ganz schräge Sachen, wie die so etwas hinkriegen. Ein reicher Wessi aus Erftstadt, das ist ja nun gar nicht so weit weg von hier, der Boss von den deutschen Saatgutvermehrern, Karl-Heinz Lichtschläger, vor wenigen Wochen gestorben, aber das hier war er noch voll dabei, ist Chef auch der Firma SGL, Saatgut Lichtschläger. Der hat sich irgendwas im Osten gesucht, wo er als Mäzen mal was Tolles tun kann. Hat halt seine Millionen in dieses Dorf gepackt. Also das war eine spannende Situation. Ich fand das schon sehr beeindruckend. Ich war mehrfach auch in dem Ort und gehe dann zu den Einwohnern und rede mit denen darüber. Und dann irgendwann so gucken die so und dann kommt immer Herr Lichtschläger und stellt sich so daneben und will so mitdiskutieren. Und was sagen die Leute? Dann so, ja, guten Tag, Herr Lichtschläger, wie geht's Ihnen, Herr Lichtschläger? Und so etwas. Also das ist wirklich handzahm durch diese Millionen, geht der Herr Lichtschläger mal weg. Und dann sagen die Leute, boah, hat ein Arschloch. Also habe ich alles so live erlebt, aber diese ganz klassische, also da steckt noch so eine Ossi-Wessi-Nummer so drin von so einem reichen Mäzen, der das da aufgebaut hat und der lernt dann Uwe Schrader kennen und Kerstin Schmidt und so entsteht diese Biotechno-Farm auf deren Gelände. Und das ist wirklich ein reiner Streichelzoo. Es gibt überhaupt keine Laborkapazitäten oder Wissenschaftler, die da überhaupt mitarbeiten. 10 Felder sind da inzwischen. Es ist inzwischen quantitativ der wichtigste Standort der Gentechnik in Deutschland und es ist ein reiner Showgame. Da kann man wirklich mit der Bus dahin fahren, kann das so buchen und kann da so rübergeführt werden. Hinterher kriegt man noch Kaffee und Kuchen. Ich weiß nicht, ob auch Lama-Decken verkauft werden. Aber jedenfalls so dieser Art übernimmt dieser Zusammenhang das halbe Dorf. Das ist so eine Karte, die sie Gentechnik-Gegner schicken, was man alles nicht mehr betreten darf. Da sieht man, dass da große Teile des Dorfes als betretungsfreie Zone sind. Das sieht praktisch dann so aus. Das ist der nördliche Teil des Stiftsguts. Da sind das alles saniert, aber Teile waren so kaputt, dass sie die einfach nur als Ruinen restauriert haben. So, jetzt können wir da durchgehen. Hier zum Beispiel ist noch ein Schild, das ist so eine Schautafel, das beschreibt eine Biotech, eine Biogasanlage.
Biogasanlage. Und das gehörte zu diesem Nachhaltigkeitsprojekt. Und da sollte man hingehen und sollte sich diese Tafel angucken.
Kann man aber nicht mehr, weil solche Gentechniker da sind, stehen überall rundherum diese Schilder.
Also wirklich eine bemerkenswerte feindliche Übernahme, die auch in der Sache mich an ganz gruselige Sachen erinnern. Also zum Beispiel den Roman 1984, wer sich daran erinnern kann, dieser William Smith, der musste mir diese Zeitung ausschneiden und die Artikel rauslegen, neue einkleben, somit hat er die Vergangenheit verändert. Irgendwie so ähnlich empfand ich das hier. Das war das Konzept für dieses Nachhaltigkeitsprojekt. Das bestand aus 4 Teilkonzepten und das vierte hieß transnationale Zusammenarbeit. Und so sah es am 20.08.2007 noch aus. Und dann gab es eine Sitzung, deren Protokoll weist auf, es sind keine wesentlichen Änderungen vorgenommen worden. Und wenn man sich das Papier danach anguckt, sieht es so aus. Viertens, das raus, Zentrum für Pflanzenzüchtung rein. Alles ist klar zu bieten.
Nö, wir haben nichts geändert.
Nur der Punkt 4 ist plötzlich die Biotech-Farm. So basteln die in dieses Nachhaltigkeitsprojekt ihre Biotech-Farm. Und dann haben wir halt recherchiert, wo kommt das eigentlich her, wer hat das gemacht. Dann kann man mal schön so Abfrage machen, wer hat eigentlich die Internetseite bekommen. Am 28.03.2007 bucht sich Kerstin Schmidt unter FINA, diesen komischen gemeinnützigen Verein in Rostock, die biotechfarm.de. Also übrigens nicht schon 300 Kilometer davon entfernt, aber das macht ja gar nichts. Jetzt gucken wir uns mal die Internetseite an. Also erstmal von dieser... Das, ne? Also Schmidtmannstraße 4 steht da und hier auf diesem Briefkasten in Rostock steht auch bereits Biotech Farm drauf. Die liegt halt nur in der Nähe von Magdeburg. Und die Internetseite der Biotech Farm, es mag sein, dass sich Leute an das Design erinnern können. Also das ist eigentlich auch wieder nur das Gleiche. Hier zum Vergleich nochmal Biomarkt. Also egal, wo man da hinkommt, es sind die gleichen Geschäftsführer, es ist die gleiche Programmierung, es ist eigentlich insgesamt überall das Gleiche. Hier wäre eine Liste, inzwischen ist sie länger geworden, damals waren es 6 verschiedene Versuche, das war Anfang dieses Jahres, man sieht unterschiedlichste Pflanzen, die da ausgebracht werden, die ganze Region dort, und die Börde ist ja der Hauptlandwirtschaftsstandort. Das kann für die auch ein Riesenproblem werden, der wichtigste Landwirtschaftsraum von Deutschland. Eine etliche Zahl von solchen Pflanzen, und dann sieht man hier auch die Betreiber, und da sieht man schon auch ganz lustig die ganzen verschiedenen Konzerne, die natürlich ein hohes Interesse haben, dort in so einem Freiraum sich austoben zu können, mit ihren Feldern und das andere bewachen zu lassen. Das Ergebnis sieht opulent aus. Wenn man heute von Norden reinkommt, von Badenleben aus nach Öpplingen, kommt man an den Ortsrand, findet dort auch das alte Schild von diesem Nachhaltigkeitsprojekt Willkommen im UNESCO-Dorf Öpplingen, Agenda 21-Siedlung. Und dann guckt man nach links, da ist der Biotechgarten, so sah es im Frühjahr aus, hier der Wachturm, das Ganze unglaublich gesichert, enorm dazwischen Häuser daneben, wo halt Bewachschutz drinsteht und die, wie ich fand, interessanteste Bewachungsstrategie. Inzwischen haben die auch mitgekriegt, gegen Menschen, also Menschen können Felder nicht verteidigen, die kriegt das nicht hin. Das sind mehrere hochgesicherte Felder mit Hunden, mit Menschen, Flutlicht, Bewegungsfelder und so weiter, inzwischen schon zerstört worden. Hier etwas Neues, wer da hingeht, es geben, sieht das, es gibt dann doppelten Zaun drum und das ist dann immer so abparzelliert und jedem dieser kleinen Parzellen eine Gruppe Gänse. Das, was auch immer die Symbolik mit den Gänsen dann so hat, damit wurde oben bewacht, es hat eine fürchterliche lange Herrschaftszeit, aber es ist auch untergegangen. Jetzt kommt als letztes das, wie diese, ich darf sie nicht mehr Seilschaft nennen, wie das aussieht, wenn die ein Feld annehmen. Ich nehme ein Beispiel, und zwar die 9,6 Quadratmeter gentechnisch veränderter Gerste, die 3 Jahre lang in Gießen angebaut werden sollte und jetzt auf dem Hochsicherheitsgelände am Agrobiotechnikum in der Nähe von Rostock steht. Die beiden Versuchsleiter sind Professor Sonnewald aus Erlangen und der hier ist Karl-Heinz Kogel von der Universität Gießen. Kogel hat 2006 sich in Gießen sehr wirkungsvoll inszeniert als neutraler Forscher. Sein Feld ist selbstverständlich auch ein Sicherheitsforschungsfeld, das sind ja fast alle in Deutschland. Und er hatte damals mehrfach gesagt, in den ersten entstehenden Auseinandersetzungen, dass er ja eigentlich neutral ist. Zum Beispiel wird der Gießener Anzeiger zitiert, dabei legte Kogel großen Wert auf die Feststellung, dass er nicht als grundsätzlicher Befürworter der Gentechnik verstanden werden wolle. Das war alles eine riesige Show und die hat gewirkt. Dem Gengerstenversuch in Gießen haben damals im Stadtparlament alle Parteien zugestimmt. Also können jetzt alle aufzählen. Besonders interessant wird es sicherlich sein, wenn man hört, dass die Linke, die Grünen, die SPD alle für die Gentechnik in Gießen gestimmt haben. Wer damals, und das haben wir hatte er gemacht, genauer hinguckt, konnte allerdings schon entdecken, dass Kogel eigentlich eine zweite Natur hatte. Die fand man zum Beispiel auf den eigenen Propagandaseiten, wie zum Beispiel www.biosicherheit.de, das ist die Propagandaseite zur deutschen Sicherheitsforschung. Dort wird Kogel interviewt und macht eine Aussage, die ich finde, an Prägnanz kaum zu übertreffen ist, wie sich deutsche Wissenschaftler in der Gentechnik so verstehen. Die Skepsis, auf die wir treffen, ist Ausdruck eines erklärbaren, ja notwendigen Schutzmechanismus, der ja auch aus evolutionsbiologischer Sicht sinnvoll ist. Also wenn wir gegen Gentechnik sind, das muss man verstehen, das sind so die Triebe und so etwas nicht. Für uns Wissenschaftler heißt das, wir müssen zeigen, dass diese Technik, die wir einführen wollen, große Vorteile hat. Was ein Satz für einen Sicherheitsforschungswissenschaftler, der eigentlich kein grundsätzlicher Befürworter ist. Wir müssen, die Wissenschaftler, zeigen, dass diese Technik, die wir einführen wollen, also nicht untersuchen wollen, wir wollen die einführen, große Vorteile haben. Und davon untersuchen, forschen steht da gar nichts mehr. Das ist der Satz aus einer PR-Agentur. Unsere Aufgabe ist es, stetig und mit viel Geduld Überzeugungsarbeit zu leisten. Das ist die Selbstdefinition eines der hochkarätigsten Gentechnikwissenschaftler, die es in Deutschland gibt. Und inzwischen ist er etliche Schritte weitergegangen. Die neueste Masche ist ja ohnehin die Debatte um Auskreuzung. Jahrelang haben wir uns ja belogen und immer erzählt, Auskreuzung kriegt man in den Griff. Das ist ja vorbei. Seit ungefähr einem Jahr wird man keinen Wissenschaftler mehr finden, der das erzählt. Das ist vollkommen klar, das ist überall ein Auskreuz. Das wussten wir immer schon. Ihre neueste Masche, das ist gut für die Umwelt. Weil die gentechnisch veränderten Pflanzen sind ja besser für die Umwelt als die normalen. Und deshalb, je mehr es davon gibt, desto besser für die Umwelt. Hört wir uns, gucken wir mal im Original an.
Der Koexistenzleben zwischen gentechnisch veränderten Pflanzen einerseits und Pflanzen herkömmlicher Art. Das ist ja politisch entschieden worden durch Abstandsregelungen im Gentechnikgesetz und aufgrund dieser Abstandsregelung, was eine politische Entscheidung ist, ist die Koexistenz formal natürlich möglich. Ich meine aber, das ist auch zu kurz gedacht. Ich habe da eine etwas radikalere Position, dass ich sage, diese Auskreuzungen haben keine biologische Wirksamkeit. Das heißt, dieser Pollenflug, der ist absurd gering und hat im Grunde keine Wirkung auf den Naturhaushalt. Bereits nach 10 Meter von einem BT-Feld, Transgenfeld entfernt, ist die Pollenkonzentration minimal, vielleicht 10 Pollen pro Quadratzentimeter.
Also wir müssen da einen Abstand 150 Meter, ja, ja. Bei, wenn es darum geht, dass ein herkömmliches Feld und 300
Meter bei biologisch dynamischer Bewirtschaftung, bei 10 Meter Abstand ist die Pollenkonzentration etwa 10 Pollen pro Quadratzentimeter. Ein Insekt würde bei tausendfacher Pollenkonzentration vielleicht beeinträchtigt werden. Wir haben also keinen faktischen wissenschaftlichen Beleg für einen Einfluss. Das sind politische Entscheidungen. Im Vergleich mit konventionellem Anbau haben wir bei diesen Gentechnik, biotechnologisch hergestellten Pflanzen weniger schädliche Auswirkungen auf Umwelt, auf Naturhaushalt, auf Biozönosen, auf Nützlinge und so weiter. Schon heute. Wir als Wissenschaftler sehen, dass diese Technik positive Umweltwirkung hat. Hier wird immer unterstellt und impliziert, das ist ein Gift, das darf nicht mit anderen Organismen in Kontakt kommen. Alle Studien zeigen, wenn wir vergleichen Gentechnik mit konventionellem Anbau, also Einsatz von Herbiziden, von Pflanzenschutzstoffen, ist diese Technik umweltfreundlicher. Und deshalb läuft auch die Diskussion um die Auskreuzung im Grunde ein bisschen ins Leere. Aber Gentechnik ist einfach ein weiteres Werkzeug und ein sehr effizientes, wie wir jetzt erkennen, um diese globalen Probleme, die nun mal da sind, zu lösen. Und das ist auch eine Frage der Verantwortung. Auch nicht handeln kann verantwortlich sein. Umfrage, das kommt ja immer wieder ab, 80% dagegen, das ist natürlich eine Frage, was fragt man ab? Angeblich wissen 40% der Bevölkerung nicht, dass Tomaten Gene haben, da sehen Sie schon die Qualität der Umfragen. Und wenn Sie an einer Hochschulstadt in München oder an den Hochschulen selbst Umfragen machen würden, dann würden Sie natürlich 90% Zustimmung finden.
Ja, also so spricht jemand Neutraler, ein neutraler Sicherheitsforschung, der erst noch herausfinden will, dafür kriegt er sein Geld, ob das Umweltauswirkungen hat. Das ist, hat er ja alles schon vorher verkündet. Gucken wir uns mal an, wie das denn so aussieht, wenn so jemand mit seinem Team ein tatsächliches Genfeld anlegt. Das begann 2006, mit sofortiger Vollziehung natürlich, damit irgendwelche Anwohnerinnen oder so dagegen nicht vorgehen konnten. Die Aussaat wurde als Medieninszenierung gemacht und dann geht es ins Detail. Und das haben wir tatsächlich sehr, sehr genau untersucht. Und ich will nur eins heraus, damit man sich so ein Bild machen kann, was wissenschaftliche Logik ist. Die sagen ja immer, wir seien unwissenschaftlich, die seien total wissenschaftlich. Schauen wir uns mal an, was wissenschaftliche Logik ist, am Beispiel des Mäuseschutzes. Um dieses Gegenjahresfeld, da gab es eine Auflage in dem Genehmigungsbescheid des Bundesamtes für Verbraucherschutz, BVL. Die wollten das zwar eigentlich nicht, aber andere, vor allen Dingen die örtlichen, lokalen Behörden, die Stadt Gießen und sowas, haben die dazu gezwungen. Und dann kam das wirklich als Nebenbestimmung rein. Das ist jetzt, das gilt, das ist eine rechtliche Auflage, römisch 2.7, zur Abhaltung von Kleinsäugern. Sind die Versuchszellen mit einem engmaschigen Wildschutzzaum zu umgehen? Das klingt jetzt erstmal total simpel. Und da müssten die jetzt eigentlich da so einen Zaun rummachen oder irgendwas da drum machen, dass Mäuse da nicht hinkommen können. Mäuse sind also auch Kleinsäuger oder Hasen oder was weiß ich, die dürfen da nicht hinkommen. Nun, was passiert? Indem das einige Tage da steht, entsteht dieser Text. Der stammt aus der Feder eines Mitarbeiters des Instituts von Professor Kogel. Und zwar passiert Folgendes, die Überwachungsbehörde geht vor Ort hin und meldet sich dann, nachdem sie sich das Feld angeguckt haben, bei der Uni. Und dann entsteht dieser Vermerk. Es wurde von Seiten der Überwachungsbehörde die Befürchtung geäußert, dass aufgrund der Maschenweite des Wildschutzzauns von 2,5 Zentimetern insbesondere Mäuse nicht vom Versuch abgehalten werden könnten. Ist wohl so bei 2,5 Zentimetern. Und so melden sich bei der Uni. Und die Uni macht sich jetzt Gedanken dazu, macht da nicht einen neuen Zaun hin, sondern Wissenschaftler haben ihre eigene Logik beim Umgang mit solchen Problemen. Und die ist wie folgt. Die stellen fest, grundsätzlich muss angemerkt werden, dass auch ein Zaun mit geringerer Maschenweite kein Abhalten von Mäusen garantieren könnte, da Mäuse auch solche Zäune entlang der Befestigungsfehler überwinden könnten. Also die stellen also fest, die große Maschenweite, ja, da könnten Mäuse durch, aber wäre die Maschenweite kleiner, würde es auch nicht helfen, weil die oben rüberklettern können. Was ja nicht ganz falsch ist. Und aus dieser Logik, dass die Maschenweite zu groß ist, aber das egal ist, weil die Mäuse ja auch oben rüberklettern könnten, schlussfolgern sie dann in ihrer eigenen wissenschaftlichen Logik, die ausführende Stelle, das ist das Institut von Professor Kogel, sie folgt die Maßnahmen entsprechend der Nebenbestimmung als erfüllt an. Also die Nebenbestimmung, Mäuse dürfen da nicht hin, ist erfüllt, wenn der Zaun ungeeignet ist, aber er auch, wenn er geeigneter wäre, nichts helfen würde. Das inzwischen vom BVL bestätigt, dass man das formalrechtlich so sehen kann. Hier sieht man übrigens so einen Mäuseschutzzaun, das ist doch, weil da haben sie sich ja echt Mühe gegeben. Das hier ist ein Foto nicht des Gerstenfeldes, sondern des aktuellen Weizenfeldes auf dem Agrobiotechnikum. Ich habe das deshalb fotografiert, das Gerstenfeld nicht dahinter, das kann man nicht so gut fotografieren. Die haben aber beide die gleiche Auflage und beide den gleichen Mäuseschutzzaun. So sieht der aus, dieser Mäuseschutzzaun, der, ja, ich muss es ja zugeben, wenn er eine kleinere Maschenweite hätte, würde der auch nichts nutzen. Aber man muss natürlich schon bei 660.000 Euro Fördergelder, kann man natürlich auch nichts mehr erwarten als das. Aber das sind alles nur, davon gibt es eine ganze Menge so Fälle, aber das ist alles nur harmlos. Am besten schnitt der Gerst das Gerstenfeld ab, wie gesagt, wir haben hier nur die Hälfte der Böden, so klein ist der, den kriegen diese Leute nicht unter Kontrolle. Das erste Jahr endet mit einer vorzeitigen Ernte. Das liegt daran, dass angekündigterweise am 2. Juni Personen das Feld beschädigt haben. Die haben gesagt, wir machen das, jetzt ist Schluss, das geht so nicht mehr weiter, wie dieses Feld läuft. Und da sich überhaupt niemand reagiert, die Behörden alle sich totstellen, kündigen wir an, wir machen eine Feldbefreiung, beenden den Versuch. Ich gehörte damals auch zu diesen Leuten, seit dieser Zeit gibt es dieses T-Shirt. Das stammt von genau dieser Aktion und deshalb gehöre ich auch zurzeit zu den angeklagten Leuten wegen dieser ersten großen, teuren Feldbefreiung in Deutschland. Es gelang nicht, das gesamte Feld zu zerstören. weil das ist schon ein bisschen schwierig am helllichten Tag und angekündigt dabei ist. Es ist völlig unklar, warum es überhaupt gelingen konnte. Das konnte in diesem Prozess bisher auch nicht geklärt werden. Wie viele Polizisten sich vielleicht gefreut hätten, wenn das herkommt. Na jedenfalls, die Beschädigung war aber so stark, dass sie am 5. Juli den Versuch abgebrochen haben. Da waren die Ärzte noch nicht reif. Und der RP notiert, also wir haben diese ganzen Akten über das Regierungspräsidium, das Überwachungsbehörde, der notiert, wir haben diese ganzen Akten eingesehen, nach Umweltinformationsgesetz, dass sich die Uni bei ihnen meldet und es wurde damals von den Verantwortlichen, also Kogel und so, angegeben, dass die Samenkörner an diesem Stadium nicht auskeimen können. Da haben die also so halbreife Pflanzen und denken sich jetzt, boah, wir haben wieder eine Auflage mit dieser Mäuseschutzzaun. Auflagen sind ja dafür da, dass man sich nicht dran hält. Unsere Auflage ist bei der Ernte, wir müssen jedes dieser Körner einzeln abschneiden und in ein Tütchen füllen. Das steht da wirklich drin. Das fand ich jetzt so anstrengend. Bei 9,6 Quadratmeter, das dauert ja Minuten. Also nee, da haben die gesagt, der ist ja noch gar nicht reif, den fräsen wir runter. Kleinhäcksel runterfräsen. Und sie empfehlen damit RP, und das sind ja guten Leute, die machen Gentechnikversuche mit Gerste, die sollten sich damit auskennen, sagen, das kann doch gar nicht aussehen. In deren eigenen Tagungsprotokoll ist das auch so drin, die Ehren befanden sich, das sind also jetzt die Unterlagen von der Uni Gießen, befanden sich im Stundenhalten der Kornfüllungsphase, sodass es kein vergärungsfähiges Kornmaterial vorlag. Kann ja jetzt sein. Und jetzt sagen die halt, wir fräsen das entsprechend runter, steht hier, wurde mit einer Fräse mehrfach zerkleinert und in den Boden nicht blendend ein. Und dann gehen sie wieder Kaffee trinken oder in ihre Labore. Jedenfalls geht überhaupt gar keiner mehr groß auf die Fläche rauf. Einen Monat später macht die Überwachungsbehörde mal wieder einen Spaziergang auf das Feld und stellt fest, bei der heutigen Besichtigung wurde festgestellt, dass auf der gesamten Fläche relativ wenig Gerste aufläuft. Das Feld ist inzwischen nicht mehr gesichert. Es gibt keinerlei Vogelschutznetz mehr, keinerlei Mäuseschutz. Da steht da einfach um uns passiert der Superbau der Gentechnikfelder. Völlig frei sich ausbreitende Gerste. Bei 9,6 Quadratmeter Feld kriegen die das schon nicht im Griff und die wollen hektarweise hier unter ihre Pflanzen bringen. Und jetzt denkt man ja, nach einem solchen Super-GAU der Gentechnik-Anwendung lernen die vielleicht dazu und machen sie im nächsten Jahr besser. Nein, sie machen sie im nächsten Jahr nur anders falsch. Im nächsten Jahr wird das Feld zu einem noch riesigeren Hochsicherheitsbereich aufgezogen, mehrere Zäune, Hunde dazwischen, Flutlichtanlage, immer Bewacher um dieses Feld, also immer Hunde zwischen den Zäunen und Bewacher zwischen den Zäunen, mehrere Kameras, direkt ins Polizeipräsidium, die Überwachungsbehörde oder so etwas, überwachen das Ganze, trotzdem kriegen es irgendwelche Leute hin, dieses Feld zu zerstören. Das ist bis heute nicht richtig geklärt, wie die das technisch hingekriegt haben. Ich weiß das natürlich auch nicht, oder was das hätte sie jetzt hier so behaupten, aber vielleicht weiß es wirklich nicht. Jedenfalls, das führt dazu, dass wieder vorzeitig geerntet wird. Jetzt ist es allerdings so spät gewesen, die Ernten, die sind schon reif, die Ähren. Und das führt dazu, dass am 1. August tatsächlich jemand rumgeht, wir kennen auch das Protokoll, da kommt wieder die Überwachungsbehörde und guckt zu, geht jemand rum und schneidet die Ähren alle einzeln ab und tut die in so ein Tütchen. Während er da so rumgeht und der RP kommt, erzählt dem RP, ach übrigens, die Mantelsaat, haben wir überlegt, das ist ja nicht so wichtig, die flügen wir unter, ne? Da sagt der RP, Moment, das war mit den Auflagen anders, das müssen wir erstmal klären und die Uni kriegt eine Anweisung, das nicht einfach zu machen. Aber ein reiner Zufall wollte es, dass man überhaupt davon mitgekriegt hat, dass die Uni eben mal wieder beschlossen hat, sie hält sich nicht an die Auflagen. Als sie nun das nicht unterflügen darf, macht sie gar nichts mehr. Sie räumt wieder das Vogelschutznetz ab, sie räumt die Zäune ab, die Kameras, alles kommt weg. Zufällig, das ist echt ein Zufall, ich wollte ganz woanders hin, komme ich am 2. September an dieser Fläche vorbei, gucken wir es an, denken wir, das ist ja immer noch grün. Dass überhaupt nichts passiert, das guckt ihr mir mal näher an. Krabbel über den Zaun, rennt dahin und schieße dieses Foto auf der zentralen Fläche, wo die gentechnisch verhinderte Gerste steht. Die meisten dieser Halme, oben abgeschnitten, genauso wie es sein soll. Aber in jedem der schwarzen Kreise eine vollreife Ähre. Und wieder steht im Jahr 2007 das Zeugs ungesichert einfach in der Gegend herum. Das zweite Mal innerhalb von 2 Jahren schaffen sie es nicht, ihre 9,6 Quadratmeter so zu ernten, wie das vorgeschrieben ist. Im Jahr 2008 haben wir ja auf dieses Experiment, darf man sich gar nicht mehr einlassen, besetzten die Fläche, bevor die haben noch viel riesigere Sicherheitssachen vorgehabt. Wir haben die Fläche aber besetzt, sie damit auf den falschen Fuß erwischt, dass wir es vorher gemacht haben. Das waren dann diese Türme, wer sich ans letzte Jahr erinnern kann, das war ja auf mehreren Feldern so, mit Betonblöcken anketten, so was. Und die Uni gab das Gelände auf. Im Jahr 2008 fand der Versuch nicht statt. Aber sie beantragten frisches Geld. Und zogen um ans Agrobiotechnikum unter die Fittiche von Inge Bröhr und Kerstin Schmidt. Und dieses Jahr 2009 läuft jetzt, Und das ist der katastrophalste Jahr des Gegengersteversuchs und auch der anderen Versuche dort. Denn was sie dieses Jahr hingelegt haben, das spottet einfach völlig jeder Beschreibung. Das hier ist ein Blick in diese Hochsicherheitsanlage. Den größeren Zaun sieht man nicht, weil ich die Kamera da quasi durchgehalten habe. Hier sieht man ein Gegengerstefeld und noch ein Gegengerstefeld. Das war etwas seltsam, denn die dürfen ja nur eins anlegen. Was war passiert? Das hier ist ihr erstes und ist am 17., das haben die am 12. Mai ausgesehen für Gerste, wer das kennt, auch ein völlig unsinniger Zeitpunkt. Viel zu spät, also um da irgendwelche Sicherheitsforschung zu machen, Umweltauswirkungen, das kann man eigentlich vergessen, wenn man das über 2 Monate zu spät aussieht. Dann ist es zerstört worden. Am 17. Mai haben sie wieder irgendwelche Leute hingekriegt, diese Fläche zu zerstören, aber offenbar nicht die Gerste tot zu kriegen. Wir gehen davon aus, dass das komplett durcheinander gebracht wurde, dass halt eine Auswertung wieder möglich ist. Die Gerste wächst da weiter, das sieht man. Und was macht die Uni? Sie überlegt ja, verdammt, dann lass mal schnell ein zweites anlegen. Und legen ohne jegliche irgendjemand zu benachrichtigen, hier ein zweites Feld an. Nachbarn teilen mir jetzt mit, ich bin da hingefahren, dieses stammt von Mitte Juni, das Foto. Es werden verschiedene Eingaben gemacht an die Überwachungsbehörden. Nicht passiert. Hier stehen 2 Felder, die haben nur eine einzige Genehmigung. 9,6 Quadratmeter dürfen die machen, das sind 2 mal 9,6 Quadratmeter. Ich weiß nicht, ob das sonst noch üblich ist, wer eine Genehmigung für einen Hausbau hat, braucht gleich 10 davon. Aber jedenfalls irgendwann machen wir eine öffentliche Strafanzeige gegen die ganzen beteiligten Leute. Und jetzt passiert etwas Faszinierendes. Binnen Stunden hauen die Überwachungsbehörde und das Bundesamt für Verbraucherschutz Presseinfos raus, dass alles in Ordnung ist. Die Presseinfo der BVL enthält den markanten Satz, ob man mit einer Genehmigung 2 Felder anlegen dürfe, müsse jetzt die Justiz prüfen. Da frage ich mich, wofür solche Kontrollen mit Genehmigungsbehörden denn bitte da sind. Das Ergebnis ist aber immerhin, die Staatsanwaltschaft Rostock ermittelt momentan offiziell gegen Herrn Kogel, sein ganzes Team, und gegen Inge Bröhrer, Kerstin Schmidt und sowas läuft ein Strafverfahren, wenn die Anlage eines nicht genehmigen Genfeldes ist, eine Straftat. Ich gehe davon aus, die ermitteln, um herauszufinden, dass die alles richtig gemacht haben. Das ist der normale Auftrag an die Justiz, wenn es darum geht, gesellschaftliche Eliten reinzuwaschen. Aber so, der Versuch, der Verlauf von diesem Feld mit ganz vielen Auslassungen, ein Feld, das verkauft wird als Sicherheitsforschung, das war nicht gewollt.
Aber auch nicht schlecht.
Ja, ich steige an dieser Stelle jetzt nochmal ein. Denn es stellt sich natürlich die Frage, das ist jetzt der Durchlauf, durch diese ganzen Dinge, die ich da aktuell im Gerichtlichen auseinander, man kriegt dann erstmal so eine Verfügung reingeknallt, ich darf die nicht mehr Seilschaften nennen. Ihr könnt euch eure eigene Meinung dazu bilden, jeder von euch ist auch nicht betroffen, ihr dürft die gerne Seilschaften nennen. Ich habe es ja auch gemacht, ich darf es halt einfach im Moment nicht. Die Strafandrohung ist 250.000 Euro, wenn ich nicht eintreibbar bin, lande ich ein halbes Jahr hinter Gittern. Das ist der Umgang von Wissen, die ich nicht mehr Seilschaften nennen darf. Im Moment nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich das noch wieder ändern wird. Nach diesem Teil, der Wut machen kann, wie ich finde, und auch soll, will ich nicht aufhören, ohne einen kleinen Teil, der auch Mut machen kann. Nämlich die Frage, angesichts solcher Verhältnisse, erscheint es mir unsinnig, an die da zu appellieren, die da oben, die sich längst entschieden haben. Wenn denn da niemand ist, in den Behörden oder in den Ministerien, der oder die überhaupt noch kritisch auf Gentechnik guckt, an wen bitte soll ich appellieren? An wen meine Hoffnung hängen, außer an uns selbst? Und deshalb finde ich es wichtig, dass Menschen in eine Kultur der Widerständigkeit kommen, dass wir die Dinge beenden können, die wir nicht wollen. Und das fängt an, was ja niemand hier sicherlich was Neues ist, bei dem Handeln im Alltag, beim Einkaufen, Kommunalpolitik, wo Flächen entstehen, die Nachbarinnen mobilisieren, deren Pläne durchkreuzen. Aber ich muss auch sagen, und ich bin ein Mensch, der sich eher als Aktivist als Mensch, der Vorträge hält, versteht. Also ich fühle mich wohler auf den besetzten Feldern, auf den Türmen, in den Betonblöcken. Ich bin auch der Meinung, dass angesichts der Tendenz von Gentechnik, sich auszukreuzen, sprich also von selbst sich auszubreiten, wir mit den Mitteln der Mausklicks und der Postkarten und der richtigen Wahl im Supermarktregal nicht ausreichend vorwärts kommen werden. Das beruhigt möglicherweise ein bisschen das Gewissen. Und man kauft immer die richtigen Müsli-Riegel im richtigen Laden und denkt sich, dadurch kommt das Zeug da nicht an. Das ist ein Irrtum. Es ist richtig, das zu tun. Aber wir werden uns darum kümmern müssen, wo die Quellen von dem Ganzen sind. Und das passiert viel zu wenig. Firmen, die Labore und die Felder. Da will ich einen Abschluss mit 3 Kurzfilmen vorstellen, was bereits Menschen an Ideen hatten auf Feldern. Das sind sicherlich nicht alle Ideen, aber 3 will ich doch nochmal vorstellen. Was man tun kann, wenn einem ein Feld begegnet. Und zwar 3 Aktionsformen, zeitlich ein bisschen gestaffelt. Die erste Aktionsform, die ich vorstellen will, ist die Besetzung von Feldern. Die hatte ich schon angesprochen. Das hier ist ein Bild der Besetzung des Gießener G1-Feldes im letzten Jahr. Aufnahme vom 7. April, 20 cm Neuschnee. Unser Besetzerturm mit Ankettenmöglichkeiten oben, darunter den Betonpyramide zum Anketten. Mit dieser Aktion haben wir das halt, dieses Feld erstmal endgültig von diesem Standort verjagt. Leider haben sie es ja jetzt woanders gemacht. Der Film, den ich zeigen will, ist nicht von diesem, sondern das ist ein Filmbeitrag von einem anderen Feld, dem letzten in Hessen. In Hessen hat es letztes Jahr 2 Feldbesetzungen gegeben. Das zweite war dann auch das letzte Feld. Seitdem gibt es in Hessen keine Felder mehr. Und das war in Groß-Gerau ein Feldversuch mit gentechnisch veränderten Mais. Und davon ein kleiner Eindruck, wie man ein so auch dieses Feld wurde durch diese Besetzung beendet.
Ach, was gibt es Schöneres für einen Gegengegner, als an einem sonnigen Tag bei viel frischer Luft den Erfolg zu genießen. Hier auf einem Versuchsfeld der Uni Gießen in Groß-Gerau haben der Umweltaktivist Jörg Bergschett und seine Freunde mal wieder die Aussaat von G-Mais verhindert. Das zweite Feld innerhalb weniger Wochen.
Das ist natürlich eine schicke Situation, die wir ja jetzt auch erreicht haben. Die Universität Gießen, die das betreibt, hat aufgegeben, hat den Versuch abgebrochen und damit ist Hessen Gentechnik frei. Und das hatten wir ja auch dann hier bei unserem letzten Feld auch so angekündigt. Jetzt wollen wir Hessen ganz Gentechnik frei.
Das letzte Feld, damit meint er dieses hier in Gießen. Hier wollte die Uni eigentlich gentechnisch veränderte Gerste ausbringen. Doch auch das haben die Gegengegner erfolgreich sabotiert.
Ich fühle mich hier recht wohl und letztlich eine weitere Aussage ist, dass die Polizei einen Sand vielleicht runter sollte.
Ein weiterer Freilandversuch in Rauschholzhausen scheiterte am Widerstand der Bevölkerung. Und so langsam gehen dem Leiter der Forschungsabteilung die Versuchsflächen aus.
Die Besetzung bedeutet, dass wir daran gehindert werden, diese Versuche durchzuführen. Aber nicht allein das, das hat sich ja herausgestellt, dass wir auch daran gehindert werden, andere Versuche durchzuführen, die also von diesem speziellen Wertprüfungsversuch unabhängig sind, also kannst du auch ohne Gentechnik.
Das Problem, ohne Forschungsergebnisse gibt es kein Geld vom Auftraggeber. In Groß-Gerau etwa sollte die Uni für das Bundessortenamt Freilandversuche unter anderem mit G-Mais durchführen. Doch auch wenn daraus jetzt nichts wird, die Freude der Aktivisten über ein gentechnikfreies Hessen hält der Professor für Wunschdenken.
Hessen ist, glaube ich, nicht genfeldfrei. Erstens haben wir voriges Jahr ja in Groß-Gerau solche Maiswertungen durchgeführt, mit Erfolg, geerntet. Es gibt einzelne Landwirte meines Wissens, die solche Mais anbauen, sodass man keinesfalls sagen kann, das ist genfeldfrei. Im Übrigen ist das auch eine Fiktion.
Fiktion für den einen, Idealismus für die anderen. Die Gegner wollen jedenfalls weiterkämpfen.
Das, was wir jetzt erreicht haben, davon hätte ich schon nicht geträumt. Und natürlich ist das nur tragend, wenn viele Menschen sich auch ermutigt fühlen. Ich finde, diese Besetzung hier ist auch ein Signal, Widerstand lohnt sich.
Immerhin, die Gießener Uni will in diesem Jahr keine Freilandversuche mehr mit Genpflanzen durchführen. Diesen Erfolg wollen die Aktivisten mit einer Riesenparty am 1. Mai feiern.
Wichtiger an dieser Aktionsform ist, also ich mag die sehr, weil ich immer versuche, dass, also ich glaube, die Auseinandersetzung findet vor allen Dingen in den Köpfen statt. Und das ist eine sehr kommunikative Form. Also wenn man das da hinstellt, führt es doch dazu, also da in Groß-Gerau zum Beispiel, da war echt jeden Tag waren da unglaublich viele Leute aus Groß-Gerau auf der Fläche. Wenn wir durch die Stadt gegangen sind, dann klopften dann Bäckereien, Leute von denen, hey, kommt rein, wir haben Kuchen für euch gesammelt. Das ist ein enorm kommunikativer Vorgang, wo man sehr, sehr vielen Leuten ins Gespräch kommt. Lustig ist aber auch, es kämpfen sich seit Jahren Staatsanwaltschaften damit ab, was das hier eigentlich für eine Straftat ist. Und sie sind bis heute auf keinen wirklichen Trichter gekommen. Eine Sachbeschädigung ist es ja nicht, weil das Feld war ja noch nicht bestellt. Hausfriedensbruch, das scheint ziemlich eindeutig zu sein, aber da rechnet man sich ja nicht mit dem subversiven Charakter. Wir können unseren Kopf ja auch mal anders einsetzen, als am Arbeitsplatz zu funktionieren.
Subversives Denken, eine, wie ich finde, sehr spannende Form des Denkens. Man dreht die Herrschaftsmittel so um, dass sie sich plötzlich gegen die wenden. Also der Ausfriedensbruch-Tatbestand heißt, man darf eine Fläche, die man nicht betreten darf, die darf man halt nicht betreten. Aber wenn die Polizei da hinkommt und das Tor ist offen, da steht ein großes Schild, Tag der offenen Tür, dann war es halt nicht verboten, die zu betreten. Und wenn die Polizei dann sagt,
Herr Moment mal, das hat doch selbst dahin gehängt, dann sagen die, wie? Wie kommen Sie darauf? Das sind unser,
das beweisen Sie mal. Und irgendwie merken die selber, dass sie mit diesen Methoden nicht klarkommen. Und so kann man sich eine Vielzahl von Freiräumen in dieser Welt machen, wenn man kreatives, subversives Denken wieder aufmacht, ohnehin Kreativität, das gegen Gift vermacht. Gut, zweites Beispiel, immer auch noch vorher oder auch schon direkt danach, nach einer Aussaat, ist die Gegensaat. Das geht nicht immer. Gegensaat heißt, ich bringe in das Feld andere Pflanzen ein, die diesen Versuch unmöglich machen. Das geht dann zum Beispiel nicht, wenn das eine Pflanze ist, die mit total Herbiziden resistent ist, weil dann gehen die einfach mit ihrer Spritze drüber und alles andere ist weg. Aber bei vielen anderen geht's. Und das Beispiel hier ist ein Feld von BASF mit Kartoffeln, wo im letzten Jahr in Falkenberg eine Gegensaat gelaufen ist.
Und zwar gegen einen relativ neu angemeldeten Gentechnik-Acker der Firma BASF. Die BASF plant also hier in Falkenberg, Ortsteil Grassau, den Anbau von gentechnisch veränderten Kartoffeln im Freiland. Wollen damit also den Fakten setzen, symbolisch, dass unsere Kartoffeln, die nicht patentiert sind, die niemandem gehören, die Kartoffeln für alle, sehr erbracht, den Pflanzen, den Verteilen, ich denke, die richtig ist, die sehr symbolisch ausdrücken, das Land gehört allen, das Land gehört denen, die wir bauen, und nicht wenige Großkonzernen, die der Meinung sind, die Kartoffeln mit Hilfe von Gentechnik Patente bekommen, und die Kontrolle für uns, die dann darf sich erlangen.
Und wir haben eben auf den Grund gekommen, dass eine Gruppe, die wir in Dissort gefunden haben, jetzt das ist wieder Falkenberg, und die von einem Gericht, die schon mal tätig war, mit über 90 Kilogramm, die sind bei den Kartoffeln eingeholt haben. Wir haben also dieses Feld, wo wir mal von einem BASF-Feld, in einem Feld, was der Öffentlichkeit zur Verfügung steht, um da also alle einige Liter Kartoffeln auch selber anzubauen, die vielleicht auch zum Pflegen was gab und wenn dann die Kartoffeln nicht erreicht sind,
aber nicht immer reicht das. Und die Zeit vom Frühjahr bis zur Aussaat ist ja auch nicht allzu lang. Und so gibt es Felder, auch hochgefährliche Felder, die dann ausgesät werden. Und dann wird es ziemlich schwierig, sich auf dem Korridor von Strafbarkeit noch zu halten. Dann kommt es auch die Frage an, ob man den Mut hat, auch zu einer Zivilcourage, die über die Gesetzesgrenzen hinweggeht. Auch da will ich ein Beispiel zeigen. Ich habe ja ein anderes in unserem Gegenwärtsfeld selber schon auch erwähnt, sicherlich. Kann man auch mit ins Auge fassen, wir machen das ja zum Beispiel in Gießen momentan auch, der Prozess läuft gerade in der zweiten Instanz, sehr, sehr spannender Prozess. Die Vernehmungen des Versuchsleiters sind inzwischen mehrere Stunden schon, was wir an Material zusammengetragen haben, was da alles schiefgelaufen ist. Also das kann man durchaus auch positiv nutzen, aber man muss natürlich auch sich überlegen, ob man sowas machen will. Ich kann nicht verhehlen, dass ich durchaus ein Anhänger auch davon bin, solche Aktionsformen auch zu machen, um sich als Protest zu organisieren, verstehe aber natürlich auch Leute, die sagen, also das ist mir in Takten zu weit, ich will andere Sachen machen, ich würde mich aber freuen, wenn es in Zukunft trotzdem auch kooperativ gehen kann, denn wo Aktionen auf den Feldern stattfindet, ist es auch immer nützlich, wenn um die Felder herum was passiert und nicht, wenn in den letzten Jahren immer wieder geschehen, sich die einen Gruppen von den anderen distanzieren und man sich so viel in den Rücken fällt, bis am Ende keine Wirkung mehr übrig bleibt. Es gab sehr, sehr wichtige Feldbefreiungen, zum Beispiel das Genweizenfeld, jedes Leben der Saatgutbank in Gartersleben. Dieses Genweizenfeld gibt es seit April 2008 nicht mehr und das liegt an einigen 6 Leuten, die sich mit diesem Feld befasst haben.
Montag, kurz vor 5. Sechs Ökoaktivisten zerstören ein streng bewachtes Genweizenfeld in Gatersleben. Die Aktion ist lange vorbereitet, soll auf jeden Fall gewaltlos verlaufen. Ein freies Kamerateam dreht in ihrem Auftrag, ein Wachmann scheint völlig überfordert. Die genmanipulierten Weizenpflanzen wurden hier trotz vieler Expertenproteste gepflanzt. Die Befürchtung der Gegner, dass der traditionell angepflanzte Weizen in unmittelbarer Nachbarschaft von dieser Gensaat verseucht werden könnte. Knapp eine halbe Stunde später ist die Polizei da. Den Aktivisten drohen Klagen wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung. Für ihre Überzeugung riskieren sie Kopf und Kragen.
Gentechnik, wenn die einmal freigesetzt wurde, ist nicht rückholbar, ist irreversibel. Und kein Mensch kann sagen, wie das weitergeht. Und es ist völlig unverantwortlich, sowas freizusetzen, wenn es nicht zu Ende erforscht ist.
Ich fürchte, dass diese ganze Geschichte mit der Gentechnik uns noch eine Zeit lang begleiten wird. Ich fürchte ja sogar, dass wir sie nicht mehr loswerden. Aber wenn wir sie noch loswerden können, dann nur dann, wenn wir jetzt relativ entschlossen zupacken. Ich wollte eine Mischung aus Wut und Mut machen. Wer es jetzt schon nicht mehr aushält, schon in nächster Zeit gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, an denen man sich aktiv beteiligen kann. Aber es gibt viele Orte, an denen das wichtig ist. Es gibt natürlich auch andere Themen, Gentechnik ist ja das Einzige, wo wir mal eine Kultur des Widerstandes entwickeln müssten. Wer Lust hat, auch diesen Vortrag liegt eine Broschüre auf zugrunde organisiert und Unverantwortlichkeit. Ich habe auch einen ganzen Karton mit. Kann man auch an verschiedene andere Orte noch schaffen. Auf jeden Fall, ich glaube, es gibt eine ganze Menge von Ansatzpunkten. Wir müssen mutiger werden, wir müssen wütender werden, um dahin zu kommen, dass wir die Dinge, die wir nicht wollen, auch tatsächlich zu Ende kriegen.